Der letzte Sieg in der Bundesliga ist 2 Monate her. Es läuft nicht so beim FC St. Pauli und wird Zeit, dass wir mal draufblicken. Und das machen wir mit Tim Eckstein vom Millerton jetzt hier im Rasenfunk.
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
Das ist ein Witz. Das ist der Wahnsinn an Schwalbe. Ja, das ist wirklich der Witz. Warum fällt er denn? Wegen Altersschwäche oder was?
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich danke Horst Held für diesen wohltemperierten Einstieg in den Rasenfunk. Ich weiß nicht, ob Wut unser Thema sein wird, lieber Tim. Schön, dass du da bist. Oder vielleicht Unverständnis. Hallo Tim.
Moin Max, vielen Dank für die Einladung. Und ja, also Altersschwäche, hinfallen wegen Altersschwäche. Soweit bin ich glücklicherweise noch nicht.
Aber. Und auch der FC St. Pauli nicht. Aber einfache Frage.
Aber er ist doch letztens hingefallen wegen Altersschwäche. War das nicht so? Gab es doch dieses Video, wo er, da hat er sich dann nicht sogar verletzt, wo er jubelnd aufgesprungen ist und sich dann so ganz übel das Knie irgendwie. Oh Gott, jetzt fange ich hier mit Halbwissen an. Grätsch dir voll ins Wort mit Halbwissen.
Alles in Ordnung. Die Kommentare werden uns aufklären. Wahrscheinlich in dieser Sekunde ist es schon unter diesem Video kommentiert oder im Forum. Aber sag mir mal, also ich habe es ja schon gesagt, letzter Bundesligasieg vor 2 Monaten, der war gegen FC Augsburg, wo wir zwischen auch wissen, weiß nicht, ob das jetzt so die Messlatte sein sollte. Rang 16 aktuell. Es gab zwar noch einen Sieg seitdem, das war aber ein eher krampfhafter Sieg im Elfmeterschießen gegen Hoffenheim im DFB-Pokal. Was ist denn los bei St. Pauli?
Tja. Nein, also man muss, also beim FC St. Pauli muss man das ja betrachten, dass, also aus mehreren Blickwinkeln betrachten. Zum einen muss man überlegen, wo kommt der Verein überhaupt her? Was hat er für Mittel? Wo steht er finanziell im Liga-Vergleich? Und dann aber auch, wie ist die Struktur innerhalb des Teams, wie entwickelt sich das? Und ich könnte jetzt, vielleicht setze ich dazu einfach an, so einen 40-Minuten-Monolog. Und ab und an kannst du ja zwischendurch mal mir ins Wort fallen. Also der FC St. Pauli hat ja die Klasse gehalten, wie wir alle wissen. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Und hat dann aber einen nicht geringen Kaderumbruch gehabt. Ne? Ältere Spieler, verdiente Spieler sind gegangen, Verträge sind ausgelaufen. Johannes Eggestein, Carlo Bucalfa. Da hat man sich bei beiden gedacht, wir wollen das ein bisschen verändern. Auf den beiden Positionen. Dann andere sind gegangen. Morgan Gilavogui ist leider zurückgegangen. Da gab es ja diese Kaufoption, die der FC St. Pauli nach der Leihe gezogen hat. Und dann hat sein alter Verein sozusagen die Rückkaufoption gezogen. Deswegen ist total wild, aber oh, was heißt wild? Also so läuft das halt.
Philipp Treu ist nach Freiburg. Karte bei Uno.
Ja, genau.
Legst einfach noch 2 Mille drauf, dann hast du ihn
halt. Ja, doch. Genau. Mhm. Und dann nochmal das Wechselzeichen. Dann ist Philipp Treu ist zu Freiburg gegangen. Jemand, den wir noch mehr vermissen, als wir eigentlich gedacht hatten. Mhm. Dann gab es 1-2 Spieler, die auch verletzt gefehlt haben. Jackson Irvine, Thema, da kommen wir bestimmt noch zu, hast du dir bestimmt Fragen notiert, wie ich dich kenne. Und entsprechend hat der FC St. Pauli das alles ein bisschen umgestellt, beziehungsweise angepasst. Elias Saad ist nach Augsburg gegangen. Der fehlt auch, vor allem seine Dribblingstärke wohl inzwischen, das weiß man jetzt ein bisschen mehr. Alexander Blessin hat im Sommer, Anfang des Sommers gesagt, zu den Neuzugängen, die dann gekommen sind, dass die vor allem alle eine Sache eint und das ist Tempo. Man hat sich vorgenommen, dass man mehr Geschwindigkeit in den Kader bekommt. Hat mit Ricky J. Jones, der leider noch gar nicht gespielt hat, aber jetzt vielleicht jetzt am nächsten Wochenende das erste Mal spielen will, mal eben so ganz platt, ne? Also wie beim Fußballmanager, ne? Wir brauchen einen schnellen Spieler. Da suchst du als Sportdirektor, du suchst den schnellsten Spieler der Welt. Total einfach. Ja. Und genau, der da kann man sich drauf freuen. Also ich habe den schon 1-2 Mal beim Training gesehen. Das geht schon ganz schön ab.
Man muss dazu sagen, das war jetzt nicht mal ein Witz. Also er gilt, im Jahr 2024 wurde er zum schnellsten Spieler des Weltfußballs gekürt mit einer durchschnittlichen Höchstgeschwindigkeit von 37,6 km/h. Also nur für alle, die Vorschau nicht mehr im Blick haben, da habe ich das nämlich auch schon gesagt. Es ist immer schön, wenn Vereine Spieler holen, die so eindeutig einem Profil zuzuordnen sind, dass sogar ich das erkenne und sage, ah, da ging es wohl um Geschwindigkeit.
Genau, und davon gibt es aber noch ein paar mehr, ne? Andreas Untunji ist gekommen, der ist auch ebenfalls extrem schnell, zu dem komme ich gleich nochmal zurück. Dann ist Matthias Pereira-Larsch ist gekommen, der ist auch sehr schnell, vor allem im Kopf auch relativ schnell. Joel Fujita, wahrscheinlich der Königstransfer des FC St. Pauli, ist auch ein sehr schneller Spieler, vor allem was das Umschaltspiel angeht. Also der schaltet extrem schnell. Und da kann man schon, daran konnte man erkennen, das hat Alex Bestin auch gesagt, wir wollen Tempo in den Kader kriegen, weil man in den Umschaltmomenten auch schneller sein möchte. Offensive Umschaltmomente. Und das ist extrem gut aufgegangen zu Saisonbeginn. Das muss man ehrlich sagen, dass das richtig gut aufgegangen ist und das vielleicht jetzt rückblickend kann man natürlich immer, man kann natürlich rückblickend immer die schönsten Sachen erzählen und sagen, ja, deuten und so, kann man sagen, vielleicht ist es ein bisschen zu gut aufgegangen. St. Pauli hat 3-3 gegen Dortmund gespielt zum Saisonauftakt und lag da 1-3 hinten, hat ganz okay gespielt, aber hat sich schon so 3 Gegentore gefangen, bei denen du schon gedacht hast, so, letzte Saison standen wir ein bisschen stabiler gegen den Ball. Und haben dann aber noch das 3-3 gemacht gegen Borussia Dortmund, die dann am Ende nur noch zu 10 waren und mit keiner Innenverteidigung gespielt haben an dem ersten Spieltag. Dann ist gegen den HSV gegangen, 2-0 gewonnen gegen den HSV. Da hast, es erinnere ich sogar noch, Max, da hast du gesagt, dass der FC St. Pauli fast wie ein Europapokal-Teilnehmer gespielt hat.
Ja, und das haben sie auch. Ganz exakt zitieren, ich habe gesagt, manche Spielzüge sehen schon aus wie ein Europapokal-Team.
Ja, genau. Fand ich auch total schön. Was man aber dabei irgendwie, ja, wohl ein bisschen lieber missachtet hat, als es heute, aus heutiger Sicht sinnvoll gewesen wäre, ist, dass der HSV einfach null konkurrenzfähig zu dem Zeitpunkt gewesen ist. Und noch gar nicht da, wo der jetzt ist und einfach noch nicht in der Liga angekommen war. Und der FC St. Pauli eben schon.
Und dann trotzdem gegen Augsburg, fast das 1-1 gemacht hätte. War letztlich eine Schuhspitze, die darüber entschieden hat. Also, obwohl der HSV da wirklich noch nicht in der Liga war, kann man die Geschichte dieses Spiels auch anders erzählen. Und dann kam Augsburg. Und
dann kam Augsburg, da hat man schon die beiden Tore, die hat man über 2 Standardsituationen gemacht und da hat man schon gemerkt, so okay, offensiv tun wir uns weiterhin schwer. Das war ja das große Thema der letzten Saison, schwächste Offensive der Liga. Da hat man sich vorgenommen, dass man da ein bisschen mehr Power sozusagen hinterbekommt. Nach, was waren es, 7 Tore aus den ersten 3 Spielen hat man gedacht, so ja, super, hat man hinbekommen. Leider ist seitdem, ich glaube, nur 1 dazugekommen.
Jetzt gegen Freiburg. Seitdem. Man hatte tatsächlich auch in den Spielen danach.
Moment, gegen Leverkusen ist auch 1 dazugekommen. Also 2.
Ah ja, stimmt, richtig, genau.
2. Aber gut, 2 aus 7 Spielen, das ist natürlich viel zu wenig.
Ja, vor allem kein einziges Spiel von diesen 7 Spielen mit einem Expected Goals Wert von größer 1,0. Und jetzt Expected Goals ist nicht alles, aber Tore sind auch nicht alles. Aber wenn man eben die Spiele gesehen hat, es gab so, finde ich, schon noch so eine abfallende Kurve. Ich finde, nach der Länderspielpause wurde es nochmal schlechter, denn das erste Spiel nach dem Augsburg-Spiel, das war gegen den VfB, da hat man viel zugelassen, auch zu Recht Tore kassiert, obwohl Vasil sogar noch einen Strafstoß gehalten hat. Aber da hatte man noch eigene Chancen. Gegen Leverkusen zum Beispiel auch. Da gab es ja, auch 13-5 Schüsse. Genau, Leverkusen war da quasi wieder Oldschool Leverkusen. Allerdings auch Expected Goals gar nicht so hoch, wie man glauben mag. Und dann kam die Länderspielpause und bis zur Länderspielpause dachte ich mir, naja, das sind ja sowohl Gegner Stuttgart, Leverkusen, gegen die man verlieren kann, als auch der Spielverlauf war jeweils so, dass man sagen kann, gut, ein bisschen Pech war da auch mit dabei, aber was mir Rätsel aufgegeben hat, waren die Spiele nach der Länderspielpause, also 0-3 zu Hause gegen Hoffenheim in einem ganz, ganz seltsamen Spiel, in dem man eigentlich total hergespielt wird, ohne eigene Torchancen zu haben, dann 0-2 bei Eintracht Frankfurt, da war die kurzfristige Geschichte war, dass Nicolas Vassy jetzt manchmal auch einen Patzer drin hat, aber auf Saison gesehen ist er immer noch bei einem Postshot Expected Goals im positiven Bereich, deswegen würde ich die Geschichte gar nicht so groß machen, aber das eigentlich Interessante war, dass man da eigentlich keinerlei Chance hatte und Frankfurt mit so einem durchschnittlichen Spiel gewonnen hat und jetzt dann eben ein 0-4 gegen Gladbach, was vielleicht der Tiefpunkt der bisherigen Saison war.
Das hoffe ich sehr, ja.
Und jetzt dann eben noch ein 1-2 gegen Freiburg, in dem man eben auch zwar irgendwie nochmal den Fuß reinbekommen hat in dieses Spiel, aber eigentlich war allen klar, also wenn Freiburg das jetzt nicht komplett doof herspielt, dann wird das hier nicht reichen für einen Punktgewinn. Und ich muss sagen, diese Phase nach der Länderspielpause, die hat mir Fragezeichen aufgegeben. Kannst du denn ansetzen, woher da die Ergebniskrise kommt und eben auch die Offensivkrise? Weil man hatte in keinem dieser Spiele wirklich gute, viele Torchancen.
Ja, das ist spannend. Also gerade dieser, also zum einen die Krise allgemein ist eine, die ausgelöst wurde dadurch, dass der FC St. Pauli der letzte Saison die Klasse gehalten, weil sie die zweitbeste Abwehr gestellt haben. Und das ist verloren gegangen, diese defensive Stabilität. Das hat Hauke Wahl, der einzige Mensch ist, der in Wahrheiten spricht, nur in Wahrheiten, der ist in der Mixzone nach Abpfiff, selbst wenn er voll ist mit Adrenalin, noch schon wahnsinnig gut reflektieren kann und Dinge erklären kann. Der hat schon gegen den HSV, nach dem Spiel gegen den HSV, nach dem Spiel gegen Augsburg, sogar nach dem Dortmund-Spiel hat er schon gesagt, so, boah, ja, nee, wir sind noch gar nicht auf dem Niveau der Vorsaison, während alle um ihn herum nach 7 Punkten aus den ersten 3 Spielen irgendwie schon, ja, gefühlt Richtung Europa unterwegs waren, so ungefähr, hat er die ganze Zeit versucht, auf die Bremse zu treten, aber das hat nicht funktioniert, ne? Also der Zug ist sozusagen einfach weitergefahren und hat die ganze Zeit gesagt, ja, wir sind nicht auf dem Niveau der Vorsaison. Sind viele Abstimmungsprobleme beim FC St. Pauli. Alexander Blessin hat das nach dem Gladbach-Spiel auch ziemlich eindeutig gesagt, wir denken unterschiedlich auf dem Platz. Hat er gesagt, wir machen Dinge, teilweise rücken wir raus im Pressing, wenn wir es nicht sollen, oder rücken unabgestimmt raus. Also nicht das gesamte Team, die Fünferkette bleibt hinten, die beiden Sechser, die schieben vor und dann entstehen da riesengroße Löcher. Und das kannte man nicht aus der Vorsaison. Und man muss ehrlich sagen, so die neu zusammengesetzte Doppelsechs zum Beispiel, das ist ein großes Thema beim FC St. Pauli, ist individuell extrem stark mit Joel Fujita und James Sands. Aber was die Abstimmung angeht mit der Innenverteidigung oder allgemein auf dem Platz, da ist echt noch Nachholbedarf. Und das muss man bei allen Spielern auch sagen, auch bei allen Neuzugängen. Und das muss man vielleicht sich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen. St. Pauli hat 9 neue Spieler geholt und keiner davon hat vorher in der Bundesliga gespielt. Und das ist etwas, was natürlich mit den finanziellen Gegebenheiten zusammenhängt. Aber es ist auch eine Sache, der man auch, ja, die man auch irgendwie anerkennen muss und bei der man auch sagen muss, ja, okay, wir sind super gestartet in die Liga, haben aber auch, muss man auch sagen, ein bisschen Glück gehabt, dass wir auf Gegner zu optimalen Zeitpunkten getroffen sind. Borussia Dortmund zu Saisonbeginn war sogar schlagbar. Jetzt nicht mehr. Es sei denn, sie sind drauf, wie sie drauf sind, ne, wie Dortmund halt. HSV absolut schlagbar. Zu dem Zeitpunkt, jetzt inzwischen vielleicht wieder, aber die hatten ja so ein Zwischenhoch. Augsburg, ja gut, muss man mal sehen, wo das hinläuft. Aber das waren richtig optimale Zeitpunkte. Und dann, ja, dann sind die Neuzugänge auch besser reingekommen, oder man hat gedacht, sie sind weiter, als sie es eigentlich sind. Und das haben alle gedacht. Und klar, wenn du im Erfolg unterwegs bist, dann wirst du nachlässig. Also muss man immer aufpassen. Und dann hat man vielleicht irgendwie im Kopf gedacht, wir sind ein bisschen weiter. Und dann lässt die Bereitschaft ein bisschen nach auf dem Platz. Und dann siehst du irgendwie die Laufdaten, die okay sind, aber nicht mehr auf dem Level von der Vorsaison. Du siehst es auch auf dem Platz. Du siehst die Bereitschaft, was gegnerische Umschaltmomente angeht. Da siehst du auf einmal Leute laufen, joggen, wo du wusstest, nee, letztes Jahr hätte es das nicht gegeben. So, letztes Jahr haben da Leute bis zum Erbrechen diese, ja, ich sage es, nenne es Bereitschaft gehabt. St. Pauli ist letztes Jahr nie auseinandergeflogen während der Spiele. Die haben Dinge zu Ende gespielt. Wenn sie 0-1 hinten lagen, selbst wenn sie 0-2 hinten lagen, haben sie weiter konzentriert weitergespielt. Und das fehlt diese Saison so ein bisschen. Die haben Spiele gehabt, auch gegen Bremen haben sie nur 1-0 verloren, aber Werder hatte Chancen, die. Und ja, klar, St. Pauli geht dann auch ins Risiko, weil sie Tore machen wollen. Aber Werder, Hoffenheim zu Hause, Mönchengladbach, die hatten Chancen. Das gab es einfach in der Vorsaison einfach nicht. St. Pauli ist da nie so auseinandergeflogen. Die sind immer bei sich geblieben und wussten auch immer so, ja, okay, wir verlieren das vielleicht, weil der Gegner einfach besser ist und weil wir heute irgendwie nicht das Glück haben. Bei St. Pauli muss man schon fast davon sprechen, dass man auch ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern eine gute Portion Glück braucht, dass man da vorne auch ein Tor erzielt und so. Aber die haben dann irgendwie ist das alles zusammengeblieben als Team. Man hatte richtig so den Eindruck, okay, da steht ein Team auf dem Platz und scheiße, wir verlieren dieses Wochenende. Aber nächstes Wochenende versuchen wir das nochmal. Und jetzt hatten wir in dieser Saison schon Niederlagen. Gladbach, der Tiefpunkt, wie du ihn genannt hast, das war eine Niederlage, hat bis ins Mark erschüttert, weil da so viel fehlte von all dem, was man sich vorgenommen hatte. Und davor hatte man auch schon viele Spiele verloren in Serie und konnte man sich, wie du das gesagt hast, man konnte immer noch sagen, ja, okay, wir haben gegen Stuttgart, wir haben gegen Leverkusen gespielt, Werder auswärts, okay, das war irgendwie ein bisschen unglücklich. Aber Stuttgart, Leverkusen, dann Werder auswärts, jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, wer dazwischen noch war, ist ja auch fast egal. Aber nee,
die Reihenfolge. Dann kam die Länderspielpause und dann kam Hoffenheim, genau. Frankfurt. Ich habe vorhin nur das Wahlspiel.
Genau, Frankfurt, ja, genau. Frankfurt war dann auch noch mit drin und Frankfurt auswärts, ja, okay, da planst du auch nicht mit Punkten als Abstiegskandidat, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und dann kam aber dieses Gladbach-Spiel und da, das war so ein Spiel, wo man sagt, ja klar, Gladbach steht auf Tabellenplatz 18, vielleicht was die individuelle Qualität angeht und mit Polanski irgendwie, der da gerade auf dem aufsteigenden Ast ist, vielleicht in einer anderen Entwicklung, aber trotzdem war das so ein Spiel, wo man gesagt hat, so jetzt ist es soweit, mal wieder zu punkten und dann ist das Ding komplett auseinandergeflogen und das tat schon richtig weh. Also das und das hat auch richtig Wirkung gezeigt. Das war so ein richtiger Wirkungstreffer im Kader, beim Trainer auch, das hat man gemerkt, und aber auch rundherum um den Verein. Das hat man ganz klar gemerkt. Und da wurden einfach Spieler auch, also genau, man hat sich da, glaube ich, so ein bisschen besser gefühlt, als man ist. Das hatte man in der letzten Saison auch. Das hat Alex Bessin auch letzte Saison gesagt, dass da so nach ein, zwei erfolgreicheren Spielen, dass man gesagt hat, so ja, okay, wir ruhen uns hier ein bisschen zu sehr aus, auf dem Erreichten und gehen vielleicht einen Schritt weniger und so. Und es ist total platt, aber bei St. Pauli muss eben alles passen in den Spielen. Auch in dieser Saison muss in den Spielen alles passen, damit man überhaupt für Punkte in Frage kommt.
Und ja, klar. Das verstehe ich. Ich verstehe auch, dass man sagt, also A, ist es natürlich völlig richtig zu sagen, wo kommt St. Pauli her? B, ist es richtig zu sagen, schaut mal der Umbruch, der nicht komplett selbst herbeigeführt war, sondern was willst du machen, wenn der Elias Saad weggekauft wird? Dann versuchst du ihn zu ersetzen und holst dafür eben Spieler, die noch nicht in der ersten Liga gespielt haben. Das ist alles völlig legitim und dass du auch mal so einen Slump drin hast, dass es mal nicht gut läuft ein paar Wochen lang, das muss auch mit dazugehören, denn das kommt eigentlich aus den ersten beiden Punkten. Aber was ich schon interessant finde, ist, welche Rolle, also wie man die Verantwortung da jetzt verteilen wird zwischen Trainer und Team. Ich will jetzt gar nicht die Trainerdiskussion aufmachen, das wäre ja völlig albern, aber wenn einer der Hauptbefunde ist, du hast die Laufstatistik angesprochen, letzte Saison war man laufstärkstes Team der Liga, dieses Jahr ist man so auf Rang 5, also es sind immer noch keine schlechten Werte, aber was ja eben auffällt, ist genau das, was du sagst. Das defensive Umschalten, bei dem St. Pauli in der letzten Saison eigentlich aggressiver war als im offensiven Umschalten, also das war quasi, als hätten die einen Konter aufs eigene Tor gefahren, so viele sind da im Vollsprint Richtung eigenes Tor gelaufen, das ist eben schlechter geworden und das ist ja ein, jetzt zitiere ich, auch wenn ich es nicht möchte, Julian Nagelsmann, ein talentfreier Bereich. Das hat nichts damit zu tun, ob du schon mal erste Liga gespielt hast. An wem liegt es, die Spieler dazu zu bringen? Ist das nicht eigentlich auch die Aufgabe von Alexander Blessin? Und wenn man dann feststellt, dass es gegen Gladbach gar nicht funktioniert, muss man dann nicht eigentlich die Totalrotation anwerfen?
Spannende Frage. Der FC St. Pauli beantwortet die Frage mit nein. Wir lösen das gemeinsam, ne? Also wir finden die Fehler gemeinsam und wir lösen sie auch gemeinsam. So Andreas Bornemann war vor ein paar Wochen bei uns im Podcast. Da hat er auch sehr anschaulich dargestellt, warum er mit Trainerentlassungen ein Problem hat. Und ich persönlich finde, es ergibt auch keinen Sinn, weil, also, zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt ergibt es keinen Sinn, weil du eben gesagt hast, okay, wir bauen hier den Kader um, relativ radikal, wir setzen viel Tempo rein, wir holen Spieler, die ausdrücklich das Wunschprofil des Trainers erfüllen, bauen den Kader nach seinen Vorstellungen um und dann nach 10 Spielen 7 Punkte, Platz 16, was für den FC St. Pauli, was nicht dramatisch ist, ne? Also wir stehen nicht mit 0 Punkten und 0 zu 85.000 Toren irgendwie auf dem letzten Platz. Und ja, wir haben die letzten Spiele, das war echt nicht gut. Und die Entwicklung ist negativ, aber es ist trotzdem immer noch so, dass man sagt, ja, okay, wir haben jetzt Spieltag 10, da ist noch ganz schön viel zu holen. Wir haben viele Neuzugänge, die sich an die Liga gewöhnen müssen. Das muss vielleicht alles ein bisschen zusammenwachsen und so. Und wir haben einen Kader, der umgebaut wurde nach den Wünschen des Trainers. Also rein theoretisch ein Kader ist, der am besten auch von jemandem trainiert wird, der mit solchen Leuten umging oder mit solchen Spielertypen umgehen kann sozusagen oder weiß, wie man sie am besten einsetzt. Warum sollte es dann Sinn machen, den Trainer zu wechseln?
Also das will ich ja gar nicht.
Aber nein, genau, aber ich stelle die Frage, weil das natürlich, weil du da dem gegenüber hast du ja ganz klar, und du hast es ja auch angesprochen, hast du ganz klar Dinge, die momentan nicht funktionieren, die ganz klar in den Aufgabenbereich eines Cheftrainers fallen. Also das muss man ja auch dann wiederum sagen, ne? Du musst halt sagen, okay, da fehlt die Abstimmung im Team und zwar komplett. Warum machen die das nicht? Und warum machen die das immer wieder? Weil das ist auch so eine Sache, die Alexander Blessin auch selber erklärt. Letzte Saison haben wir Fehler gemacht. Die haben wir genau einmal gemacht und dann haben wir es geschafft, sie abzustellen. Diese Saison passieren uns die gleichen Fehler immer und immer wieder. Und die Frage ist, warum machen die das nicht? Machen die das nicht, weil sie es nicht können? Könnte man sagen, wenn man sozusagen dann könnte man sagen, ja, okay, dann werden sie falsch eingesetzt vom Trainer oder machen sie es, weil sie es nicht wollen, dann muss man sagen, was ist da denn los im Kader so ungefähr, ne? Also, aber es gibt ja eigentlich nur diese zwei Wege so, und das, da muss man auch sagen, okay, es ist vielleicht auch eine Frage, wie der Umbruch moderiert wird. Das ist auch etwas, wo ich sage, das fällt auch in den Aufgabenbereich eines Cheftrainers, diese Moderation eines Kaders. Und das ist vielleicht auch etwas, das wabert die letzten Wochen auch immer so rum beim FC St. Pauli, wie das eigentlich ist. Stimmung in der Kabine. Was ist denn da los? Gibt's da irgendwie Knatsch und so? Und Andreas Bornemann hat bei uns im Podcast irgendwie das so ganz spannend angedeutet, aber auch nicht so, dass man da hätte reingrätschen können, sozusagen. Aber er hat gesagt, er hat dargestellt, wie schwierig es ist, den Kader des FC St. Pauli in diesem Sommer umzubauen. Nicht, weil man sagt, wir wollen mehr Tempo und dann verpflichten wir den schnellsten Spieler der Welt. Das ist ja relativ einfach. Aber du hast jetzt als Kader oder als FC St. Pauli hast du mit Spielern, die jetzt immer noch da sind, hast du 2 Jahre Erfolg gehabt. Du bist aufgestiegen und du hast die Klasse gehalten. Du hast die Ziele erreicht. Und jetzt kommen Spieler rein und du hast dann trotzdem gesagt, okay, wir haben die Ziele erreicht, aber die Spieler werden älter, die Ansprüche werden anders, die Liga ist stärker geworden. Das muss man auch klar sagen. Deswegen müssen wir sozusagen on top auf dieses hohe Niveau, auf diese erfolgreichen Spieler der letzten 2 Jahre, müssen wir Spieler raufsetzen, die auf einmal ernsthafte Konkurrenten sind oder sogar die Stammplätze dann sozusagen wegnehmen. Und das hat man im Kader auch ganz viel, dass auf einmal Spieler ja nicht mehr spielen, die jahrelang beim FC St. Pauli tragende Säulen gewesen sind oder zumindest da ernsthafte Konkurrenz bekommen haben. Und dieser Übergang, der ist, glaube ich, das sieht man auch bei ganz vielen Bundesliga-Teams, die plötzlich in den Europapokal kommen, wo dann neue Spieler oben raufkommen. Also erfolgreiche Teams umzubauen, ist, glaube ich, viel schwieriger, als man denkt, weil es da natürlich Reibereien gibt dann in der Kabine.
Das ist ja klar. Also und dass hier auch so ein dynamischer Prozess ist, also dass das auch im Laufe der Wochen sich verändern kann und dass auch schlechte Stimmung jetzt nicht immer ein Thema für den Boulevard sein muss, weil es gehört zu einer Gruppe auch mit dazu, ja. Das ist auch klar. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, ist nach diesem Gladbach-Spiel, dann fährst du nach Freiburg und du stellst 3-mal um. Nicht 5-mal, nicht 6-mal, nicht 7-mal, sondern 3-mal. Und das kann man, also ich will jetzt noch nicht allein die Zahl der Umstellungen kritisieren, weil das ist viel Ex-Post-Betrachtung. Also hätte man in Freiburg jetzt irgendwie glücklich 2-1 gewonnen, dann wäre ich hier gesessen und hätte gesagt, also Pirkhoff und Metcalf, die müssen jetzt einfach immer spielen, weil das waren eben 2 der 3 Wechsel zum Beispiel. Aber glaubst du denn, dass so etwas wie Leading by Example, würde man jetzt auf LinkedIn sagen. Also sprich, du hast ja immer Spieler, die nicht nur in der Kabine einen Führungsanspruch haben, sondern die den untermauern durch sportliche Leistung. Glaubst du, dass es davon genügend gibt und glaubst du, dass es gerade bei St. Pauli so ist, dass wenn du Leistung im Training bringst, dass du dann aufgestellt wirst, auch wenn du vielleicht nicht der schnellste Spieler der Welt bist?
Spannende Frage, Max.
Dafür bin ich da.
Also, ich glaube, dass momentan dieser Spieler fehlt. Also so ein Spieler mit Führungsanspruch, der momentan die Leistung bringt. Also auch diese Leistung eines Führungsspielers, setzen wir es mal so zusammen, momentan auf den Platz bringt. Weil es gibt momentan oder gab in den letzten 7 Spielen und die Entwicklung ging steil nach unten. Da gab es einfach keinen Spieler, den man irgendwie positiv herausheben konnte. Da war niemand. Auch Fujita, der am Anfang wahnsinnig gut gespielt hat, der hat extrem nachgelassen. Auch Nikola Vasil hat die letzten 3 Spiele, muss man sagen, mal mit mehr, mal mit weniger Beteiligung, aber war er am 0-1, hatte er auf jeden Fall seine Finger mit dem Spiel. Oder leider nicht richtig mit dem Spiel, muss man dann sagen. Da muss man irgendwie, also man merkt schon, dass gerade die Führungsspieler im Kader, dass die selber mit sich beschäftigt sind. Und ich finde immer diese Führungsspieler-Debatte und Leitwolf-Debatte, die kommt immer auf, wenn es sportlich nicht läuft. Wo sind die Leitwolfe und so? Mhm. Und ich habe am Anfang immer gesagt, so ja, so ein Team, das ist doch irgendwie Quark so, ne? Die sollen Leistung bringen und brauchen dann keine Leitwölfe oder so, sondern das Team, wenn so ein Team intakt ist, wenn es weiß, was es zu tun hat, wenn es genug an die Hand bekommt und auch weiß, was es in jeder Situation auf dem Platz zu tun hat und, dann braucht man keinen, der sich hinstellt und mal einen umwämst oder so, ne? Also einen Gegenspieler oder mal den linken Verteidiger zur Sau macht auf dem Platz oder so. Oder der da irgendwie keine Ahnung, was an sich reißt, auf dem was Imaginäres oder vielleicht auch den Ball oder so. Und aber je länger ich das mitbekomme, auch so Teamdynamiken und wenn man dann auch mitbekommt, also wenn man, seit ich jetzt beim Millerton sozusagen auch tiefere Einblicke auch in den Kader des FC St. Pauli bekomme, wovon ich ausgehe, dass jeder Kader, Profifußballkader solche Dynamiken hat, umso mehr fällt mir auf oder ist mir bewusst geworden, wie wichtig es ist, dass man solche Führungsspieler im Kader hat.
Es kommt in jeder Fußballspielerinnenbiografie vor. Es gibt immer, ja. Also ich finde auch, dass das eine schwierige Diskussion ist, weil das so von außen so ein bisschen so horoskopartiges Hineindeuten, genau, in Aktionen ist. Aber wenn du dir Biografien von Spielerinnen und Spielern durchliest, fällt einem wirklich auf, es ist immer ganz wichtig, welches Verhältnis hatten die SpielerInnen zum Trainer, mhm, und wer waren diejenigen im Kader, die an schlechten Tagen vorangegangen sind. Das wird da tatsächlich immer thematisiert.
Ja. Und da kommen wir natürlich am Namen Jackson Irvine nicht vorbei. Das ist so. Jackson Irvine ist, der hatte sich ja verletzt im Spiel gegen Kiel, Ermüdungsbruch im Fuß, der hat sich lange gezogen, ist jetzt sozusagen jetzt gerade auf Länderspielreise, ist danach voll einsatzbereit, war die Male davor auch schon mit dem Kader, wurde eingesetzt und so. Und das ist ein Spieler, der vielleicht nicht mit Leistung vorangegangen ist, vielleicht nicht in der Bundesliga. Das muss man ehrlich sagen, da hat man schon gesehen, okay, da sind Limitierungen vorhanden, gerade sein dynamisches Passspiel nach vorne, das war manchmal echt so, dass man sagen musste, das ist eng hier. Aber ich wage die These, dass der FC St. Pauli ohne Jackson Irvine nicht aufgestiegen wäre in die Bundesliga, weil er da nämlich genau das gemacht hat in schwierigen Phasen, auch in schwierigen Saisonphasen hat man gemerkt, da er ist auf dem Platz und andere orientieren sich an ihm, auch wenn er gar nicht sozusagen leistungsmäßig vorangeht, aber was Laufbereitschaft, was Einsatz, was Wille angeht und so, da muss man schon sagen, dass er da vorangegangen ist, auch in der letzten Saison, auch wenn er selber total scheiße gespielt hat, das konnte er aber so ehrlich auch sagen und einschätzen und so, der hat dann danach in der Mixzone gestanden und gesagt, ja, ich bin froh, dass wir gewonnen haben, obwohl ich so scheiße gespielt habe und sowas, ne, aber ist dann halt, er hat dann halt viel gecoacht auf dem Platz und viel dann doch schon, ja, hat so diese klassischen Funktionen eines Führungsspielers, auch wenn ich genauso wenig wie du diesen Begriff und diese Rolle im Kader mag, die hat er wohl schon übernommen. Und wie wichtig diese Rolle war oder wer die einnimmt, ob Johannes Eggestein hat als der Anführer in Sachen Pressing auch eine wichtige Rolle übernommen beim FC St. Pauli in der Vorsaison. Wie wichtig diese Rollen waren, das sieht man immer erst, wenn die dann nicht auf dem Platz sind, anscheinend. So, ne? Und die Frage ist halt, man muss ja auch sagen, okay, der FC St. Pauli hat richtig guten Fußball gespielt und ja, die Gegner haben vielleicht nicht gepasst, aber zu Saisonbeginn stand weder Jackson Irvine noch Johannes Eggestein auf dem Platz und St. Pauli hat trotzdem guten Fußball gespielt. Und da muss man wiederum fragen, warum ist das so? Haben die einfach nur da nicht den Widerstand erfahren, den sie später bekommen haben? Ist irgendwas passiert in zwischenmenschlichen Bereichen der Kabine? Klappt das mit dem Trainer nicht? Kommt der Trainer nicht mehr durch? Also die Fragen, es sind unendlich viele Fragen, die momentan alle noch nicht beantwortet. Ganz sicher werden der Großteil nie beantwortet werden. Aber es ist momentan total schwierig, das einzuschätzen. Und ich bin mir nicht sicher, und auch wenn ich das jetzt gerade erzählt habe mit Jackson Irvine und so, bin ich mir trotzdem nicht sicher, ob der FC St. Pauli nicht doch, also vielleicht doch auch unabhängig von Jackson Irvine auf dem Platz wieder zurück in die Spur finden kann. Aber das ist natürlich ein großes Thema gerade, was es gibt im Verein.
Es rührt natürlich an noch ein viel größeres und generelles Thema. Also ich lese gerade Die Tabelle lügt immer von Christoph Biermann und im Grunde kann man als Erkenntnis aus diesem Buch auch rausziehen, ja, eigentlich reden über Fußball kannst du dir auch komplett sparen. Also, weil es hängt so viel vom Zufall ab und es ist so schwer zu beeinflussen. Die Fallgröße von 34 Spielen ist viel zu wenig, um zu sagen, wie gut oder schlecht ein Team ist. Und da war St. Pauli ganz sicher in der letzten Saison etwas besser, als man eigentlich war. Aber man konnte es halt eben auch nur bei genauem Hinsehen vielleicht erahnen. Und das ist auch schlecht zu verargumentieren, weil Ergebnisse sind Ergebnisse. Und gerade ist man auch ein bisschen schlechter, also steht man schlechter da von Ergebnissen her, als man eigentlich spielt. Und deswegen gibt's auch solche Phasen, was es halt für uns von außen Betrachtende es halt schwierig macht, darüber zu sprechen, weil niemand will den ganzen Tag mit Expected Goals vollgeballert werden und Expected Goals sind auch nicht die Wahrheit, Sie geben einem aber manchmal so einen Hinweis darauf, dass Dinge vielleicht dann doch nicht so schlimm sind, wie man dachte, oder genauso schlimm. Also bei St. Pauli ist es ja so. Deswegen habe ich sie ja vorhin genannt. Offensiv ist es genauso schlecht wie in der letzten Saison. Also statistisch gesehen jetzt, muss man tatsächlich sagen. Aber weil du jetzt Jackson Irvine schon reingebracht hast, dann lass kurz bei der Personalie bleiben. Sportlich, glaube ich, können wir alle ganz gut einschätzen, wie anders St. Pauli gespielt hat, als er in seiner Prime in der letzten Saison auf dem Feld stand. Mit allen Einschränkungen, die du aber zu Recht schon gemacht hast. Jetzt haben wir aber natürlich auch noch andere Themen. Irgendwelche Aufsichtsratsmitglieder, die bei Instagram Kommentare schreiben. Das ist auch, also mehr 2025 kann ein Satz nicht sein. Als das. Wir haben da noch politische Konflikte mit drin, zu denen er sich vielleicht anders verhält, als es sich manche Leute wünschen würden. Glaubst du denn, dass die Rolle, die diesen Nebenthemen gegeben wird, die meines Erachtens schon relativ groß ist, gerade in der nationalen Betrachtung des FC St. Pauli, dass das auch beim Verein tatsächlich eine solche Bedeutung hat?
Also was für eine Bedeutung das innerhalb, also das ist die große Frage tatsächlich, ne? Was für eine Bedeutung das innerhalb der Kabine sozusagen hat. Jackson Irvine hat schon mal zum Ausdruck gebracht, er fühlt sich unfair behandelt. Er hat auch zum Ausdruck gebracht, ich muss kurz überlegen, weil ich die Zitate sozusagen mir genau in Erinnerung rufen, weil das natürlich da extrem viel drüber diskutiert wurde im Umfeld des FC St. Pauli, aber auch überregional viel zu geschrieben wurde. Er hat auch gesagt, dass er sich da mehr Rückendeckung an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gewünscht hätte und so. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch in der Kabine Thema ist. Natürlich. Also, natürlich ist das Thema. Es wäre ja, also, ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung hast von FußballerInnen-Kabinen, aber natürlich wird sowas in die Kabine reingetragen. Die Frage ist, wie weit das auf dem Platz getragen wird, wie weit Leute das ausblenden können. Aber wenn irgendwie ein Spieler, der Kapitän ist, der auch die Kapitänsbinde hat, wenn der verletzt oder nicht, aber abseits des Platzes viele Schlagzeilen macht, dann ist das natürlich ein Thema. Und alles andere würde mich total wundern. Und alle anderen auch. Also da muss man, und da, was ich daraus nicht ableiten würde, ist der Vorwurf, der sozusagen gemacht wird mit, lass den doch Fußball spielen und lass die Politik raus aus dem Fußball, so ungefähr. Genau das Gegenteil, würde ich eher sagen, sollte der Fall sein. Aber ich gehe davon aus, dass das einen Einfluss hat. Bin ich mir ziemlich sicher sogar, dass das einen Einfluss hat. Die Frage ist halt, also Alex Blessin hat auch schon gesagt, also der hat sich sozusagen ganz in einer Medienrunde oder in einer Pressekonferenz hat er sich sozusagen wie so ein Löwe da vorgestellt vor Jackson Irvine, hat gesagt, oh, auf den ist viel eingeprasselt und so, und da müssen wir, der soll sich jetzt mal auf Fußballspielen konzentrieren und so. Und ja, das soll er auch, aber da muss man halt auch sagen, Jackson Irvine wählt diese Rolle, die er einnimmt, neben dem Platz, hat er ganz bewusst gewählt.
Die fand doch St. Pauli auch immer geil. Wir waren doch immer total stolz drauf, so einen Kapitän zu haben, oder?
Ja, das ist ja das Spannende gerade, ne? Also man hat ganz lange hat man gedacht, so, wow, krass, das kann man ja nicht märchenhafter schreiben, sozusagen, dass so ein Typ zum FC St. Pauli kommt, im Viertel lebt, mit dem Bus zum Training fährt und irgendwie ansprechbar ist für alle, so ungefähr, und dann auch noch Werte hat, vor sich herträgt, die, bei denen man als Verein sagt, so, ja, krass, cool und so, und man die nicht, also man muss nicht zu einem Spieler gehen und sagen, hier, willst du nicht mal so ein Pappschild gegen rechts hochhalten, so, sondern das ist halt, das ist das Gefühl, okay, das kommt aus ihm selber heraus und so, und da ist halt in dem Themen, im Bereich, Themenbereich Nahostkonflikt, gehen die Meinungen halt wohl auseinander zwischen Jackson Irvine und dem Verein. Und es würde mich wundern, wenn das nicht in die Kabine reingetragen wird. Also wenn das dann nicht Thema ist. Weil Jackson Irvine natürlich auch, jetzt spielt das schon wieder in viele Sachen rein, natürlich, deswegen ist das so komplex und so schwierig, weil er natürlich einer ist, bei dem ich mir vorstellen kann, oder was heißt vorstellen kann, ich habe ja gesagt, Führungsspieler, da hat er eine ganz wichtige Rolle eingenommen. Leistungsmäßig, wenn man es rein auf die sportlichen Daten sozusagen bezieht, muss man ehrlich sagen, ist die jetzige Doppelsechs beim FC St. Pauli mit James Hans und Joel Fujita ist einfach besser. Also individuell, von den individuellen Qualitäten her, sind die einfach besser. Und das, was irgendwie, wo man irgendwie sagt, oh, Jackson Irvine ist viel kopfballstärker und so, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist James Hans einfach noch stärker, ist einfach der stärkste Kopfballspieler auf der Sechs in der ganzen Liga, so ungefähr. Und da muss man einfach sagen, okay, das, also wenn man rein, aus rein sportlicher Sicht, ohne diese, ich sag mal so, die mentale Ebene das betrachtet, dann muss man sagen, es betrifft Jackson Irvine ganz direkt, was Andreas Bornemann gesagt hat, wie schwierig es ist, einen Kader umzubauen und sozusagen Qualität von oben raufzupacken auf einen Kader, der erfolgreich war. Und da muss man dann sagen, okay, jetzt zeigt sich, was für ein Kapitän Jackson Irvine auch ist für den FC St. Pauli. Ne? Ist er jemand, der im Erfolgsfall oder wenn er selber auf dem Platz steht, irgendwie als Anführer, als Führungsspieler fungiert, oder kann der das auch, wenn er nicht auf dem Platz steht? Und zwar aus Leistungsgründen nicht auf dem Platz steht. Nicht aus, was weiß ich, für Gründen. Verletzt war er ja auch ganz lange, aber das ist halt auch die Frage. Also es ist...
Und das ist ja eigentlich der interessante Punkt. Also ehrlich gesagt wollte ich vorhin gar nicht so sehr in die Richtung, ob die jetzt in der Kabine darüber reden, was da
rund um Jackson Irvine... Ich auch nicht, weil das ist viel zu viel Kaffeesatzleserei. Aber es ist irgendwie, man kommt automatisch dahin, wenn man das Thema bespricht. Warum elementare Dinge wie Bereitschaft, warum das fehlt im Vergleich zur Vorsaison. Und dann kommst du automatisch dahin. Du hast als Fußballjournalist, geht dir ja auch so, hast du keine anderen Mittel, als dann irgendwie da hinzukommen und in so eine Führungsspielerdiskussion reinzusliden, in die wir beide nicht rein wollen. Jetzt reden wir aber trotzdem schon 20 Minuten darüber.
So schlimm finde ich das jetzt nicht, weil, wie gesagt, ich glaube, jede Gruppe hat eben so ihre eigene Dynamiken und dazu gehören Führungsspieler. Aber das eigentliche Problem dabei ist ja, dass wir jetzt auch das Sportliche vom Nicht-Sportlichen nicht trennen können. Und wenn jetzt Jackson Irvine nicht spielt oder wenn Jackson Irvine einen schlechten Pass spielt und im Stadion mal kurz gemurrt wird, dann weißt du nicht, wird jetzt gemurrt, weil der Pass schlecht war, oder wird vielleicht auch gemurrt, weil manche Leute enttäuscht von Jackson Irvine sind. Und jetzt wird das quasi so aufgeladen und das ist ungerecht allen gegenüber,
ja,
weil es nicht mehr voneinander zu trennen ist. Und das bringt mich aber quasi zu der übergeordneten Frage. St. Pauli war schon immer ein Verein, der, also wie so eine WG aus PolitikstudentInnen, alles wird ausdiskutiert. Es ist sehr, sehr anstrengend. Versuch, einen Putzplan zu erstellen. Nach 2 Wochen hast du vielleicht die Agenda für das Meeting, in dem der Putzplan erstellt werden soll, ausdiskutiert. Und aber dich zwischendurch schon mal zu Menschenrechten bekannt. Da waren sich immerhin alle einig. Also so ist ein bisschen St. Pauli. Wer den Miller-Ton hört, der weiß ja auch, ihr diskutiert viel und gerne. Und gleichzeitig hat man den Eindruck, dass aktuell aber auch Teile des Vereins mit sich selbst so in einer Diskussion sind, vielleicht sogar mit sich im Clinch liegen. Und es geht eben nicht nur um so etwas wie Jackson Irvine und dass da eben Aufsichtsratsmitglieder Kommentare auf Instagram schreiben, sondern es hat ja auch zum Beispiel mit der, ist es die Stadionhymne zu tun, also wo eben auch, also das haben wir, glaube ich, auch schon mal im Rasenfunk hier besprochen und ihr habt es im Millerton auch ausführlich besprochen, deswegen will ich das ganze Thema jetzt hier nicht nochmal aufmachen. Aber mein Eindruck ist, es wird wieder gerade sehr viel miteinander gestritten und das hat ein Stück weit schon immer St. Pauli ausgezeichnet, meiner Meinung nach. Und ich glaube, in den Erfolgszeiten achtet man da bloß nicht drauf und im Misserfolg kommen dann so Leute wie ich und sagen, ha, das liegt daran, weil ihr euch nicht einig seid, deswegen seid ihr so schlecht. Der Ockhams Rasiermesser und so ist jetzt die einfachste Antwort. Aber wie fühlt es sich denn für dich gerade an? Hat es gerade eine andere Qualität, die Diskussion innerhalb des Vereins, als sonst?
Ich glaube, es fühlt sich ein bisschen heftiger an, weil der FC St. Pauli halt lange Zeit Erfolg hatte, ne? Also das ist halt so, dass man irgendwie sagen konnte, also Timo Schulz hat das bei uns im Podcast bei Being Timo Schulz schon gesagt, dass der ehemalige Präsident Corny Littmann immer gesagt hat, die erste Mannschaft muss erfolgreich sein, dann geht alles andere geht dann auch gut im Verein. Und das ist einfach so. Und das merkt man jetzt auch wieder. Ja, jetzt kommen die Themen, jetzt ploppen die Themen wieder auf. Aber es war nie so, dass das weg war oder dass auch nicht trotzdem mit Leidenschaft darüber diskutiert wurde. Sie werden dann nur sozusagen der sportliche Erfolg, der überlagert das alles so. Und dann wird's auch nicht rein interpretiert sozusagen in die Situation, als der FC St. Pauli in der Aufstiegssaison, als da diese Vertragsverhandlungen mit Fabian Hürzeler so lange gedauert haben, haben alle gesagt, oh, das hat Einfluss auf das Team und so. Hat es überhaupt nicht. Als der FC St. Pauli damals für ein Kurztrainingslager nach Mallorca geflogen ist, das wurde auch leidenschaftlich diskutiert und völlig zu Recht wurde das leidenschaftlich diskutiert und völlig zu Recht wurde auch gesagt, das ist richtig scheiße. Aber es hat nichts, also man hatte nicht den Eindruck, dass das irgendwie die sportlichen Belange irgendwie betrifft oder dass das irgendwie Einfluss hat auf die sportlichen Leistungen und so. Und diese Diskussion, die gab es auch schon immer, die waren einfach auch da. Und jetzt schießt das da natürlich mit rein, weil Misserfolg, da sucht man halt Gründe dafür. Und dann kommen da natürlich irgendwelche Leute und sagen, ja, weil ihr nicht mehr das Herz von St. Pauli spielt, seitdem spielen wir scheiße und so. Was für ein, also kompletter kompletter Bullshit. So, aber das spielt da natürlich jetzt mit rein und man kriegt das halt nicht. Man kriegt das, also es ist normal, also es gehört zum
FC St. Pauli dazu. Ja gut, aber dann ist ja eigentlich deine Antwort völliger Quatsch. Die Diskussion gab es schon immer, eigentlich spielt es keine Rolle, oder?
In dem Fall, Herz von St. Pauli, also bei dem Stadionlied, da würde ich sagen, das gab es schon immer, solche Diskussionen, und da hat man sich schon immer drüber gestritten und so. Was du ganz schön dargestellt hast, ist dieses, und das ist tatsächlich auch so ein Thema bei Jackson Irvine, der wurde jetzt eingewechselt gegen Freiburg, war auf jeden Fall ein belebender Faktor für das Spiel. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, ich meine, man soll nicht zu viele Kommentare lesen, aber was in den Kommentarspalten bei sowas dann abgeht, ne? Also jetzt hat er gut gespielt und alle sagen so, oh, Jackson Irvine muss wieder rein und so, und ihr geht so fies mit ihm um und so und deshalb und so. Wenn der schlecht gespielt hätte, was er die Male davor nach seiner Einwechslung gemacht hat, dann war das genau die andere Richtung mit, hast du doch gesehen, der hat überhaupt nichts geändert an dem Spiel und so. Und das wird ihm einfach nicht gerecht. Und du hast das gesagt, ja, okay, dann spielt er einen Fehlpass und dann wird geraunt. Und die Frage ist, weshalb wird geraunt, so ungefähr? Das ist tatsächlich so eine Sache, ja, ich weiß nicht, wie die weggeht, muss ich ehrlich sagen. Und naja, viele sind davon ausgegangen, dass sich das Thema von selbst mehr oder weniger erledigt, weil Jackson Irvine zur WM will mit Australien 2026 und dafür Spielzeit benötigt. Und zu Saisonbeginn sah es ehrlich gesagt nicht so aus, als wenn auf der Doppel-6 ein Jackson Irvine gebraucht werden würde. So, deswegen sind viele wohl davon ausgegangen, das erledigt sich sowieso und im Winter sucht er sich einen neuen Verein, wo er dann spielen kann. Was man, wenn man mal diesen ganzen Bereich mit den politischen Diskussionen, ich fasse das jetzt mal politische Diskussion, so fasse ich das jetzt mal zusammen, wenn man den ausklammern würde, dann würde man sagen, ja, schade für so einen Mannschaftskapitän des FC St. Pauli, aber jeder würde sagen, ja, okay, kann ich auch irgendwie verstehen, der will halt spielen und so. Und dann kann man auch verstehen, warum die Stimmung vielleicht nicht so gut ist in der Kabine, wenn ein Mannschaftskapitän, jahrelang Führungsspieler, auf einmal seinen Stammplatz verliert und so. Und ich meine, der ist ja nicht Führungsspieler, weil er gesagt hat, ich bin jetzt Führungsspieler und alle anderen haben gesagt, okay, sondern der hat ja auch Freundschaften im Kader und emotionale Verbindungen zu Spielern und so, die dann vielleicht auch sagen so, ja, okay, ich kenne die Dynamik nicht in der Kabine, jetzt bin ich schon wieder bei der Kabine, es tut mir leid, Max, aber ja. Ist schwierig. Ja. Es ist alles schwierig.
Ja, beziehungsweise vielleicht auch ehrlicherweise nicht. Also man kann sich natürlich ganz wunderbar drüber den Kopf zerdiskutieren und meine Güte, ich hätte jetzt hier auch noch Statistiken, die wir besprechen könnten und so weiter und so fort. Wir könnten einzelne Spieler durchgehen. Gerade bei den Neuzugängen wird es sich vielleicht sogar auch lohnen, nochmal genauer hinzugucken, ja, wer davon hat jetzt inwieweit die Erwartung an ihn erfüllt. Aber eigentlich finde ich das Interessante, dass ich glaube rauszuhören, dass wir für unsere Verhältnisse relativ früh, nämlich nach 40 Minuten, schon bei dem Punkt angelangt sind, ja, was muss jetzt eigentlich St. Pauli machen? Und ich glaube gerade herausgehört zu haben bei dir, dass deine Antwort eigentlich ist, einfach weitermachen. Einfach bei sich bleiben, genau die Dinge genauso machen wie bisher. Natürlich, jetzt ist es nicht sportlich gemeint, da müssen sich ein paar Dinge verändern. Und Alexander Blessin wird sich da sicherlich auch ein paar Fragen selber schon gestellt haben und hoffentlich ein paar Antworten darauf haben. Aber eigentlich hast du doch jetzt die letzten 10, 15 Minuten immer wieder verklausuliert gesagt, wenn wir jetzt die letzten 3 Spiele gewonnen hätten und St. Pauli wäre Elfter, A, gäbe es dann diese Sendung wahrscheinlich noch nicht. Das hast du nicht gesagt, das sage jetzt ich. Und B, würden wir aber ganz viele der Diskussionen gar nicht führen, die wir jetzt gerade führen. Es geht immer um den sportlichen Erfolg, der muss her, daran muss man arbeiten und alles andere, auch was Leute von außen dann über St. Pauli gerade sagen, über diese Irvine-Causa sagen, über das Herz von St. Pauli sagen, vielleicht sich auch generell einfach freuen, dass St. Pauli das halt einfach andere Ansprüche an sich selbst hat und an seinen Platz im Fußballgeschäft, da freuen sich ja auch viele drüber, wenn St. Pauli stolpert, die vermeintlich Moralinsauerin. Und das muss man einfach alles ignorieren und weiter sein Ding machen, weil im Grunde ist es ja dann vielleicht auch gar nicht so besonders, die Lage gerade. Ich habe mich, während du gesprochen hast, so ein bisschen zurückerinnert. Ich habe immer mal wieder bei euch reingehört, auch in der Zweitliga-Zeit. Und ehrlich gesagt, so viel anders klang das oft auch nicht. Also so manche Diskussionen sind, also gerade was so offensive Torgefahr angeht, irgendwie habe ich das Gefühl, das habe ich schon ein paar Mal gehört bei St. Pauli, dieses Thema.
Die suchen nach Mittelstürmer. Also ich habe irgendwann mal Fabian Hürzeler persönlich gratuliert, dass er es geschafft hat, mit dem FC St. Pauli aufzusteigen, ohne einen Mittelstürmer im Kader, ohne einen richtigen sozusagen. Ne? Mhm. Weil das Thema hat man schon länger. Also das gab schon diese Mittelstürmersuche, die gab es schon unter Timo Schulz, sogar war das schon Thema. Ne?
Genau, aber das scheint mir ja jetzt quasi so ein vorgeschobenes, keine Hoffnung, wir sind noch nicht fertig, aber so ein vorgezogenes Fazit zu sein. Die Situation bei St. Pauli ist gerade kritisch, sie ist aber vielleicht auch nicht so kritisch, wie sie gemacht wird. Es liegt vielleicht auch ein bisschen am Saisonverlauf, also du hast ja vorhin gesagt, Rang 16, punktgleich mit Rang 15, man steht nicht mit 0 Punkten am Tabellenende. Das ist eigentlich schon völlig in Ordnung für St. Pauli, aber wie man da hingekommen ist, war sehr schmerzhaft. Aber klar ist auch, wenn es so weitergeht, steigt man ab. Das will man nicht, deswegen muss sich jetzt was verändern. Aber dafür muss man einfach nur bei sich bleiben.
Ja, ob man wirklich bei sich bleiben muss, also ja, man muss irgendwie in irgendeiner Art und Weise bei sich bleiben, aber man muss natürlich auch identifizieren, was da gerade schiefläuft. Ne? Also das ist schon wichtig. Und ich sehe die Probleme, St. Pauli hat letzte Saison, sind die auch nicht gut gestartet, hatten auch schlechte Phasen, aber ich hatte das ja dargestellt, dass sie so dieses Auseinanderfallen, das gab es in der Vorsaison nicht. Die lagen 0-3 gegen Mainz zu Hause hinten, das haben sie aber zu Ende gespielt sozusagen. Und jetzt haben wir Situationen schon gehabt gegen Hoffenheim zu Hause, gegen Gladbach zu Hause. Das waren Spiele, da hast du richtig das Gefühl gehabt, ja okay, die sind jetzt tot. Auch mental tot. Also die haben das auch nicht, hatten auch nicht den Willen, das zu Ende zu spielen sozusagen. Oder ist jetzt ein bisschen zu derbe ausgedrückt, weil natürlich dann auch der Spielverlauf glücklich ist und Gladbach gut gekontert hat und so, ne? Es ist trotzdem so, dass man irgendwie, ja, dass das schon anders ist. Und du hast es angesprochen, man ist gut gestartet und man steht vielleicht tabellarisch gar nicht so schlecht da. Aber die die Tendenz ist halt so krass negativ. Und ja, dieses bei sich bleiben, das ist richtig. Aber man geht trotzdem einen Schritt zurück. Alexander Blessin hat das nach dem Gladbach-Spiel, hat er das relativ deutlich gesagt, dass man jetzt wieder zurück möchte zu dieser defensiven Stabilität. Dass dann doch relativ klar, ja, das dann mit den Denkweisen, mit den unterschiedlichen dargestellt. Und man konnte das jetzt gegen Freiburg, konnte man ziemlich gut sehen, was er damit meinte. Der FC St. Pauli hat sich viel, viel tiefer zurückgezogen in so ein tieferes 5-4-1, viel tiefer als Alex Blessin das eigentlich mag, würde ich fast behaupten, weil er letzte Saison hat er ganz oft gesagt, wir stehen zu tief, aus der Position können wir nicht gut umschalten und so. Damit war St. Pauli aber, konnte zwar nicht gut umschalten tatsächlich, was nach meinem Empfinden damals einer der Hauptgründe war, warum St. Pauli auch offensiv so ungefährlich gewesen ist, aber man stand defensiv relativ stabil. Nun darf man sich nicht in die Tasche lügen, weil St. Pauli hat gegen Freiburg auch aus dieser tiefen Position Chancen zugelassen. Und Freiburg, da muss man jetzt vielleicht auch sagen, das ist jetzt offensiv nicht die Wucht schlechthin in der Liga. Und selbst die haben es geschafft, sozusagen die Hintermannschaft des FC St. Pauli auseinanderzuspielen. Also diese defensive Stabilität, da will man wieder hin zurück. Das hat Blessin auch gesagt. Auch nach dem Freiburg-Spiel hat er es nochmal gesagt, dass man dahin zurück will. Das Problem ist gewesen, gegen Freiburg ging das ganz klar zu Lasten der eigenen Offensivbemühungen, die ja ohnehin schon, du hast es ja dargestellt mit den auch Expected Goals Werten und so, die ja ohnehin schon nicht super gut aussahen, aber gegen Freiburg war halt bis zum Anschlusstreffer, haben die noch nie mal einen Torschuss zustande gebracht, hatten irgendwie einen Ballkontakt im gegnerischen Strafraum oder so. Also da war wirklich gar nichts, was man irgendwie hätte gebrauchen können als an Offensivpower. Und das ist natürlich dann problematisch, ne, wenn man, also deswegen meine ich auch, dass das Tal ist oder sozusagen die Entwicklung, die ist ein bisschen anders als in der Vorsaison, weil jetzt schaffst du es in der letzten Saison, hatte Alex Blessin dann immer gesagt, ja, dann geht halt ein Spiel 0-0 aus, mir egal, wenn wir es vorne nicht schaffen, ein Tor zu schießen, dann können wir uns zumindest darauf verlassen oder nicht immer, aber wir können zumindest irgendwie versuchen, auf 0-0 zu spielen. Das kann man diese Saison nicht mehr. Also da muss man ganz ehrlich sein und sagen, aber diese Saison sieht das nicht so aus, als wenn wir wirklich auf 0-0 spielen können. Und wir haben es aber auch nicht geschafft, offensiv gefährlicher zu werden. Das war zu Saisonbeginn, war das anders. Aber da muss man vielleicht auch, jetzt kommen wir doch zu den Neuzugängen, muss man vielleicht auch sagen, die Liga wurde so ein bisschen überrascht von Andreas Untonji, der einfach extrem schnell gewesen ist. Und jetzt hat man aber so nach den ersten Spielen hat man schon gemerkt, dass sich Gegenspieler auf ihn eingestellt haben, auf das, was er macht. Und dann hat man jetzt so ein bisschen den Eindruck, okay, das ist vielleicht eher so Richtung One-Trick-Pony geht das so, ne? Dass der so, also das hat Alex Blessin dann auch gesagt, und Untonji muss sich jetzt darauf einstellen, dass sich Gegenspieler extrem auf ihn fokussieren, auf das, was er kann, weil er gegen Dortmund und gegen den HSV ist er extrem gut durchgekommen. Da wurde er immer wieder in tief geschickt und in Laufduelle geschickt und das kann er halt. Und das lassen die halt nicht mehr zu, dann die Gegner. Und dann, ja, da muss eigentlich der nächste Schritt kommen. Der ist aber bisher ausgeblieben und da, ja, das ist irgendwie schwierig. Also wie gesagt, die Tendenz ist irgendwie negativ und man hat es bisher noch nicht geschafft, da diese defensive Stabilität zurückzubekommen. Und offensiv hat aber, außer am Anfang, die ersten drei Spiele am Anfang, vor allem die ersten beiden Spiele, ist da noch nicht so viel passiert. Und deine Lieblingsbeschäftigung im Fußball sozusagen, der FC St. Pauli schlägt extrem viele Flanken, die ins absolute Nirgendwo gehen, ja, beziehungsweise die einfach nicht die Qualität haben. Und da muss man schon sagen, Flanken an sich, ein Fokus auf Flanken an sich, ist schon nicht so optimal. Der FC St. Pauli nimmt auch, der schießt gar nicht so selten aufs Tor, aber die Schüsse, die er nimmt, sind meist auch nicht aus guten Positionen. Also da muss man auch sagen, dass die Anzahl an Schüssen von außerhalb des Strafraums ist viel zu hoch, wenn man sich die Anzahl an Gesamtschüssen sozusagen anschaut. Und da muss man schon sagen, ja, offensiv gelingt es nicht so gut, da reinzukommen in den gegnerischen Strafraum. Dann versucht man es über Flanken und dann hat man im Zentrum aber eben, ja, nicht die Spieler stehen, die man braucht dafür. Also diesen Typ Mittelstürmer vielleicht. Dann will man die Flanken flach reinspielen. Das scheitert aber auch an der Qualität so. Da hat Alex Bessin auch schon relativ deutlich gesagt, was er sich vorstellt an Flanken. Also das Flankenprofil sozusagen, dass er eigentlich gar nicht diese klassische hohe Flanke haben will, sondern eigentlich scharf getretenen flachen Pass zwischen Torhüter und Innenverteidiger. Das, was sich alle natürlich wünschen. Aber dann, also die gibt's extrem selten. Also da sieht man extrem wenige von und trotzdem gibt's noch extrem viele hohe Flanken aus dem Halbfeld gegen Innenverteidiger, die halt einfach mal einen Kopf größer sind als die Spieler, die dann da stehen vom FC St. Pauli, wenn die da überhaupt stehen. Also es ist tatsächlich so, dass da im Offensivspiel, da muss man schon sagen, da fehlt ganz schön viel irgendwie. Und das, was der FC St. Pauli nicht geschafft hat und was ich gedacht habe, was sie wirklich geschafft haben, und ich habe da sogar schon einen halben Artikel zugeschrieben, den ich inzwischen aber, der liegt bei mir, ich schiebe den fast kurz davor, den in den Papierkorb zu schieben, weil zu Saisonbeginn das Umschaltspiel extrem gut funktioniert hat. Dieser Fokus auf Tempo, den der FC St. Pauli gelegt hat, das war so, dass man irgendwie gedacht hat, so ja krass, das geht total auf, das war das fehlende Puzzleteil. Man hat gedacht, so ja krass, wo geht das denn hin, ne? Also diese Saison, wenn man irgendwie, jetzt stehen die defensiv stabil, habe ich mir zumindest erhofft, habe ich vielleicht mit meiner braun-weißen Brille, mit dem braun-weißen Herzen in meinem Kopf, habe ich das irgendwie gesehen und gedacht, so ja, okay, dann hast du dir da halt ein Gegentor gefangen, egal, nicht so wild, Hauptsache wir sind offensiv gefährlicher. Und da hat man irgendwie gedacht, so okay, die defensive Stabilität der Vorsaison gepaart mit stärkerem Umschaltfußball, mit mehr Tempo vorne, das, was wirklich klar gefehlt hat in der Vorsaison, da habe ich echt gedacht, so ja, okay, jetzt geht's ab. Das ist genau dieses Puzzleteil, was es gebraucht hat, um dann wirklich diesen nächsten Schritt zu gehen. Und es hat am Saisonbeginn hat funktioniert und dann, ja, haben sich die Gegner tiefer reingestellt oder haben es einfach auseinandergespielt oder haben sich besser eingestellt auf die Abläufe beim FC St. Pauli, auf die offensiven Abläufe. Und seitdem geht es, ehrlich gesagt, ganz schön bergab.
Aber das Interessante ist ja, also natürlich, die defensive Stabilität, die war jetzt in den letzten Spielen nicht gut. Ich habe ja gerade so die Phase nach der Länderspielpause, habe ich ja da nochmal beschrieben. Wenn du jetzt aber zum Beispiel auf die Expected Goals Against guckst, hat St. Pauli die 8 beste Defensive dieser Liga. Das ist immer noch völlig in Ordnung. Und ja, auch hier, Statistiken sind nicht alles. Aber was ich damit nur sagen will, ist, wenn wir erwarten, dass sich das so ein bisschen wieder Richtung Expected Goals Against einpendet, dann spielt man immer noch die Spiele 0-1 aktuell, weil man zu Tor ungefährlich ist, aber du kriegst kein 0-4 mehr rein, eigentlich aktuell. Aber jetzt lass mal dann bei der Offensive bleiben und dann will ich aber schon auch nochmal über die Defensive sprechen. Weil es ist ja nicht nur Hotonji, sondern es ist ja auch Pereiro Large zum Beispiel. Ich glaube auch Fujita hat natürlich offensiv nochmal eine ganz andere Rolle, die man sich von ihm erwartet. Luis Oppi ist unbedingt zu nennen, obwohl er Defensivspieler ist, aber gefühlt ist der, also ist ja auch einer von wenigen, der jede Minute gespielt hat bisher in der Bundesliga. Welches Zeugnis würdest du denn den anderen Offensivspielern aktuell ausstellen? Wer ragt da vielleicht positiv und negativ hervor? Und was sagt das dann jetzt mit 10 Spielen Basis in der Bewertung der Transferphase?
Ja, ist spannend. Also hätten wir vor anderthalb Monaten gesprochen, dann würde das Zeugnis echt total anders aussehen, weil die alle gut gestartet sind. Ne? Also sie sind alle, also wenn man sich zu Saisonbeginn am ersten Spiel standen 5 der Neuzugänge standen in der Startelf tatsächlich. Arek Pirka ist da als rechter Schienenspieler zu nennen. Luis Oppi war auch, der hat ja wie gesagt keine Minute verpasst, linker Schienenspieler. Und dann hat man vorne Matthias Pereira-Larsch, dabei gehabt und Andreas Untonji, dann rechts und links sozusagen und da in der Mitte zentral Daniel Sinani als Zehner, der ja schon länger da ist. Und dann hat man eben die die Doppel-Sechs oder die beiden zentralen Mittelfeldspieler mit Joel Fujita als Neuzugang gehabt und James Sands, der ja quasi auch ein Neuzugang ist. Also der kam ja im Winter leihweise aus New York, hat dann fast vier sehr gute Spiele gemacht und hat sich dann fürchterlich verletzt und war dann ein halbes Jahr raus und ist dann jetzt sozusagen wiedergekommen. Und die sechs sind sozusagen, das kann man schon sagen, das sind dann sozusagen die neun Spieler, die dann auch drin sind. Und die haben am Anfang extrem gut funktioniert. Inzwischen ist es eher schwierig geworden. Bei Untonji habe ich schon gesagt, okay, da ist so ein bisschen der Eindruck, das ist so ein bisschen One-Trick-Pony. Da hat er sozusagen diesen Schritt bisher, diesen Schritt raus aus, ich biete mich an für Tiefenläufe und gewinne das Laufduell, weil er auch den Körper dazu hat, um Laufduelle zu gewinnen. Den hat er noch nicht geschafft. Matthias Pereira-Larsch ist extrem laufstark. Auch sehr schnell, viel Kopfverstärker, als man anhand seiner Körpergröße sagen würde, ist aber auch, das muss man auch sagen, ich glaube, das ist der Spieler in der Bundesliga mit dem höchsten Expected Goals Wert, der noch kein Tor geschossen hat. Der hat tatsächlich ein paar Dinger schon liegen lassen, die ja in Saisonrückblicke reingehören, aber leider nicht in die positiven sozusagen. Da muss man sagen, der ist 28, der ist aus Brest gekommen, war da zum Teil ein Stammspieler, teilweise aber auch auf der Bank. Und da muss man sagen, okay, Brest letzte Saison Champions League gespielt. Muss man auch ehrlich sagen, es gibt Gründe, warum er zum FC St. Pauli gekommen ist und nicht woanders hin. Mit so einem Fußballer mit 28 Jahren, der schon Champions League gespielt hat, das ist niemand, der eigentlich erreichbar ist für den FC St. Pauli. Das muss man auch ehrlich sagen. Und man bekommt auch so ein bisschen mit, warum. Das ist bei Matthias Pereira-Larsch, den finde ich total super. Das ist ein sehr smarter Spieler eigentlich auch. Da kriege ich so ganz starke Marcel Hartl-Vibes, der zum FC St. Pauli gekommen ist und vieles konnte, technisch versiert war, einen guten Überblick hatte, aber überhaupt nicht ausgereift war in seiner ganzen Art und Weise, wie er effizient spielt und effektiv spielt. Beides sogar. Marcel Hartl war ja total, also wirklich so ein richtiger Chancentod, auch in den ersten eineinhalb Jahren beim FC St. Pauli und war dann ja in seinem letzten Jahr, war er der Top-Vorlagengeber und Top-Torschütze im Team und das dahin hat er sich entwickelt beim FC St. Pauli und da habe ich immer noch ein bisschen Hoffnung, dass das bei Matthias Pereira-Larsch auch passiert, weil es wirklich so ist, dass er hat das Talent und da muss man sagen, das ist tatsächlich kein talentfreier Bereich, sondern es ist ein großes Talent, was man auch nur ganz schwer trainieren kann, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, in den gefährlichen Zonen. Das schafft er und dann ist sozusagen der nächste Schritt, den man gehen muss, ist dann, okay, daraus das irgendwie verwerten und da gibt's natürlich Spieler, die können das extrem gut und Spieler, die können das nicht so gut, aber selbst die es nicht so gut können, die können es besser als Pereira-Larsch es bisher hinbekommen hat. Das muss man schon sagen und genau, das sind die beiden Offensivspieler, die neu dabei sind. Joel Fujita als Sechser ist ein Spieler, der, ich weiß gar nicht, am Anfang habe ich immer gedacht, an den müssen sich seine Mitspieler gewöhnen, an das, was er macht. Also wenn der im letzten Drittel ist, dann spielt er ganz viele Zauberpässe, lupft irgendwie über zwei Gegenspieler rüber und versucht dann sozusagen tief den Schienenspieler zu schicken oder spielt viele tiefe Pässe, die dann vom Timing her, also was Tempo und aber auch den Moment angeht, vielleicht nicht immer passen, wo man aber das Gefühl hat, okay, wenn die Mitspieler da mitgedacht hätten, dann würde der jetzt ankommen. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen viel, was er versucht, weil er, glaube ich, den Anspruch an sich selber hat, da wirklich was als Spielmacher auch zu initiieren und so. Er ist auch extrem gut, also er ist, wenn er spielt, gerade was so, also was Geschwindigkeit im Kopf angeht, ist er extrem gut. Er ist extrem, das ist seine größte Stärke, extrem gut, was das Ballgewinn angeht, Abfangen von Pässen und so. Also da ist er super wertvoll. Das war schon in Belgien, das hat man auch beim FC St. Pauli gesehen. Er ist da so ein bisschen mit untergegangen jetzt nach gutem Saisonstart mit seinen Mitspielern. Und das muss man auch ehrlich sagen, wir haben über Abstimmungsprobleme gesprochen, über Momente, in denen Spieler rausrücken im Pressing, wo sie nicht rausrücken sollen und so. Das geht schon ganz klar in Richtung Fujita, aber auch James Sands da im zentralen Mittelfeld, ne? Dass die manchmal Dinge machen, die nicht abgestimmt sind oder nicht gut abgestimmt, dass dann die beiden Sechser, das hat Alex Bessin auch relativ klar gesagt, dass sie manchmal zu sehr auf einer Linie stehen und dann keine gute Tiefenstaffelung da ist in der Verteidigung und so. Das heißt, da hapert es schon so ein bisschen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, Joel Fujita ist auf jeden Fall ein Spieler, der ein bisschen zu gut ist für den FC St. Pauli und wahrscheinlich in einem Team, in dem das in einem Team, was an sich in sich gefestigter wäre als der FC St. Pauli es momentan ist, richtig, 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 richtig gut sein kann, noch viel besser, als das ohnehin schon ist. Und trotzdem ist das so ein Spieler, bei dem ich sage, das ist ganz klar eine Verstärkung auch des Teams. Der macht das Team besser. Hm.
Ganz das interessant, dass wir über Martin Kaas noch gar nicht gesprochen haben.
Oh Gott.
Der ja der Ablösesumme nach der Königstransfer ist, aber da überspitze ich jetzt ein bisschen, aber war dem Vernehmen nach der teuerste der Neuzugänge knapp. Was ist denn über den zu sagen? Der könnte ja auch Tore schießen, ist ja auch ein Offensivspieler.
Ja, ich meine, dafür wurde er geholt, ne? Also das ist auch so eigentlich so der Spieler, der bei dem man sich am meisten von erwarten konnte, dass er Tore erzielt. Und ich finde das Profil von Martin Kaas, das finde ich auch extrem spannend, weil das auch wieder ein Spieler ist, der sehr schnell ist, also der passt auch in diesen Fußball. Ist übrigens einer der wenigen Spieler, da musst du mal drauf achten, Max, wenn du mal wieder den FC St. Pauli siehst. Er trägt ganz schwarze Schuhe. Das ist total selten geworden im Fußball, Bundesliga-Fußball. Das ist wirklich auffällig. Also manchmal ist er, also nicht nur manchmal, sondern er ist ganz oft der einzige Spieler mit schwarzen Schuhen auf dem Platz. Der hat bei Magdeburg, das finde ich total interessant, weil das eine total seltene Kombination ist. Er hat erstens viele Tore erzielt, aber zweitens war er auch mit Abstand der laufstärkste Spieler, nicht nur der Magdeburger, sondern der gesamten Liga. Und zwar sowohl, ich muss jetzt kurz überlegen, Distanz, also die Kilometeranzahl an sich, aber auch die Anzahl an Sprints. Und das ist eben diese Laufstärke, von der man sich, die man beim FC St. Pauli für das eigene Spiel auch haben wollte, und dann eben die Torgefahr, die da ist. Was bei Martin Kaas natürlich so ein Problem ist, er ist relativ spät gekommen zum Kader des FC St. Pauli und das finde ich eigentlich am spannendsten, weil es auch wieder so eine Sache ist, wo man sich fragt, so, was ist denn da los? Warum passt denn das nicht? Er wurde ganz oft als Außenbahnspieler eingesetzt. Also rechtsoffensive Außenbahn hat er gespielt. Und das ist so eine Position, wo ich irgendwie ehrlich sagen muss, da gehört er überhaupt nicht hin. Also dafür ist er, muss man auch sagen, also natürlich gibt's da auch bei dem Spieler, auch wenn das ein Top-Torjäger aus der zweiten Liga ist, technische Limitierung, das ist so ein Thema bei ihm. Wenn der technisch besser wäre, dann würde er aber auch nicht beim FC St. Pauli spielen. Das ist aber etwas, was man ja kaschieren kann dadurch, dass er in die Box kommt und zu Chancen kommt und sich da irgendwie richtig bewegt und eventuell dann auch die richtigen Laufwege hat und so. Er hatte aber einige Spiele, da war irgendwie rechtsoffensiv oder ich muss gerade überlegen, ob er auch linksoffensiv gespielt hat, aber er hat auf jeden Fall rechtsoffensive Außenbahn gespielt. Nee, er hat sogar auch linke offensive Außenbahn gespielt und es war so, dass man irgendwie dachte, so, ja, was hat er da zu suchen? So, da passt er einfach nicht hin. Also es ist ein Spieler, wo du genau weißt, ja, der ist schnell, ja, der kann viel laufen, das würde grundsätzlich her passen auch zur Außenbahn. Aber du brauchst auf der Außenbahn brauchst du Spieler, die im Dribbeln stärker sind, die irgendwie das alles ein bisschen besser, sozusagen besser in dieses Profil passen. Und Martin Kaas ist ein Spieler, der gehört ins Zentrum, der gehört da vorne rein. Und da muss man aber auch sagen, die Male, die er da gespielt hat, hat er doch schon auch extrem damit gefremdelt. Vor allem mit auch Abstimmung, ist so ein Abstimmungsthema, hat es nicht geschafft, die richtigen Laufwege teilweise zu finden. Das hat Alex Plessin auch so nach dem Werder-Spiel hat das zum Beispiel gesagt, dass Martin Kaas gar nicht dahin gelaufen ist, wo er hinlaufen sollte, sondern dass der eigentlich viel zentraler gehört und zentralere Laufwege auch nehmen soll. Also zum einen ja Laufwege, zum anderen merkt man auch, okay, der Sprung in die Bundesliga für ihn ist sehr hoch. Ich habe so ein ganz bisschen, ich hoffe, dass ich in einem halben Jahr da anders drüber bin, aber ich habe so ein ganz bisschen Simon Terodde-Vibes bei ihm. So ein Spieler, bei dem man das Gefühl, der zu gut ist für die zweite Liga.
Und zu schlecht und für die erste.
Ja, zu schlecht, weiß ich nicht. Also, oder vielleicht nicht richtig eingesetzt oder so. Aber es ist ja dann manchmal doch so, dass du das Gefühl hast, das haben ja viele Spieler, das haben wir beim FC St. Pauli ja auch gesehen. Oder wir beide saßen ja mal zusammen im Stadion und du hast das zu mir gesagt, ich fand das so spannend, weil du hast gesagt, ey, das ist, wir haben Zweitligaspiel geguckt. St. Pauli gegen Kiel. St. Pauli war überragend gegen Kiel. Ich fand das total super alles. Und du hast irgendwann gesagt, ja, das ist, wie Bundesliga-Fußball, nur in 0,8-facher Geschwindigkeit. Das ist einfach alles langsamer. Und das macht schon was. Ich glaube, wenn du einfach eine Millisekunde weniger Zeit hast für eine Ballannahme oder der Ball einfach nicht 1,5, sondern nur 1,3 Meter bei der Ballannahme wegspringen darf, das ist für viele Spieler einfach schon eine große Herausforderung. Und deswegen, naja, ich hoffe nicht für Martin Kass. Ich hoffe, das ist einfach so eine Herausforderung, eine Anpassungsfrage, dass das einfach ein bisschen dauert. Und die Zeit sollten solche Spieler auch bekommen, ne? Also wir reden hier viel über Neuzugänge, die alle noch nie in der Bundesliga gespielt haben. Und aufgrund dessen, dass beim FC St. Pauli natürlich ein großer Umbruch ist, ist es fast schon, finde ich persönlich, ein bisschen unfair, dass man sich viel damit beschäftigt, wie gut kommen die denn in der Liga an, zu einem Zeitpunkt, in dem man sagen muss, ja, das ist ganz schön früh, um über sie so richtig zu urteilen. So, ne? Das ist natürlich auch schon schwierig und es ist aber momentan so, dass das nicht getragen wird von den arrivierten Spielern im Kader.
Oder von einer anderen Art Neuzugang. Also das, finde ich, ist dann schon nochmal ein Befund, den man machen kann. Also wohlwissend, dass das jetzt auch so ein sehr, sehr frühes Zwischenfazit ist. Also das ist ja klar. Also kleiner Not-so-Fun-Fact für alle St. Pauli-Fans. Unter den Top 8 Spielern der Liga, gemessen an dem Expected Goals-Wert, den sie hatten und dass sie daraus kein Tor gemacht haben, sind gleich zwei St. Paulianer. Nämlich Pereira Lars, den hast du genannt, und eben Martin Kaas ist nämlich auf Rang 8 tatsächlich schon. Mhm. Also kann man aber auch positiv lesen, kann sagen, na, irgendwann werden die Tore kommen, weil er hat sich aus seinen 8 Schüssen schon ordentliche Chancen herausgearbeitet. Da war vor allem eine große mit dabei, die spielt da ordentlich rein in diese Statistik. Aber dass es für die Neuzugänge ungerecht ist, wenn wir sie so früh schon versuchen zu bewerten, wenn sie in ein gerade nicht funktionierendes Gebilde reinkommen, das ist ja wahr. War es aber ja auch, dass Andreas Bornemann sich dazu entschieden hat, gemeinsam mit der sportlichen Führung natürlich, dass man eben diesen Weg bei den Transfers geht. Man hätte ja noch jemand Erfahrenen auch dazu holen können, weil man ja auch weiß, das ist jetzt schon seit vielen Jahren hier das große Thema, wie wir unsere Offensive bestücken. In der letzten Saison war es so, dass St. Pauli wenig Tore geschossen hat, aber halt auch sehr wenige kassiert hat und deswegen so erfolgreich war. Und wir aber damals, da habe ich mit Jakob Hafke in der Rückrunde mal gesprochen und da hat er mir eigentlich schon mit 2, 3 Spielernamen, die dann nicht so eine wirkliche Rolle gespielt haben, weil sie zum Teil auch verletzt waren, schon gezeigt, naja, wir haben eigentlich auch eine andere Art Mittelstürmer geholt als eben Eggestein. Nur aus verschiedenen Gründen konnten die jetzt nicht so spielen in dieser Saison. Wie ist es denn jetzt mit Blick auf den aktuellen Kader? Also ist man da vielleicht auch ein bisschen zu eindimensional unterwegs?
Das ist eine super spannende Frage, weil da gibt's auch von einem sehr geschätzten Kollegen, der eigentlich für indonesische Medien arbeitet, gibt's einen sehr interessanten Artikel zu, in dem herausgearbeitet wird, dass dem FC St. Pauli Dribbelstärke fehlt in der Offensive. Und das ist tatsächlich, wie du sagst, ne, diese Eindimensionalität. Also Elias Hart ist weg, Noah Weishaupt ist weg, Morgan Gilavogi ist weg. Irgendwen habe ich vergessen aus der Riege. Der Offensivspieler ist ja auch egal. Auf jeden Fall sind das schon mal jetzt 3 Spieler, die ich genannt habe, die extrem dribbelstark sind, die sich darüber auch definieren, vor allem Weishaupt und Zart. Und dann hat man Dapo Afolayan, der in dieser Saison noch gar nicht richtig zur Geltung gekommen ist und da auch leider auch eher neben dem Platz sozusagen auffällig ist, weil er ja, also der hat am Ende der letzten Saison, nach dem letzten Spiel, als der Klassenerhalt gefeiert wurde, hat er gesagt, das letzte halbe Jahr für mich war scheiße und ich spiele zu wenig und der Trainer will immer nur auf 0-0 spielen und wir holen viel zu wenig aus unseren Möglichkeiten und so. Also hat so Sätze gesagt, wo man eigentlich dachte so, ja, okay, tschüss. So, also du kannst nicht beim FC St. Pauli bleiben. Das wird nicht funktionieren. Jetzt ist November und er ist immer noch beim FC St. Pauli und ich weiß nicht warum, weil die Themen wohl auch so ein bisschen geblieben sind. Dann hieß es irgendwie, in Bremen war er zwar im Kader, durfte sich aber nicht warm machen und dann hat Blessin im Nachgang gesagt, so ja, der ist wegen Undis, weil er zu spät zu einem Teammeeting gekommen ist, durfte er nicht mit dabei sein. Dann gab es da Gerüchte um eine Hauerei in der Kabine, wo er mit beteiligt war und auch ein anderer Spieler und so. Und naja, wie gesagt, da sind wir wieder bei Themen, die aufploppen, wenn wir im Misserfolg sozusagen. Aber das ist diese Dribbelstärke, diese fehlende Dribbelstärke, das ist schon spannend, weil der FC St. Pauli ja schon die Probleme hat, in die Position zu kommen in der Offensive. Und weil man dann schon irgendwie das Gefühl hat, ja, okay, das ist etwas, was vielleicht fehlt, auch was Entlastung angeht für die eigene Defensive, ne? Dass man den Ball vorne einfach mal ein bisschen länger halten kann, selbst wenn man nicht sich signifikant gute Chancen erspielt oder so, aber dass man einfach mal nicht nur nach 5 Sekunden wieder in eine Defensivaktion kommt, sondern vielleicht nach 15 oder so, ne? Das ist, vielleicht spielt das mehr eine Rolle, weiß ich nicht, müsste ich mir die Zahlen angucken, wie oft der FC St. Pauli in der Rückwärtsbewegung sich auch befindet, ne? Dann ist es natürlich auch einfach eine Frage der Mathematik, der Wahrscheinlichkeiten, wie oft dann St. Pauli damit Probleme kriegt. Und vielleicht hätten sie das letzte Saison auch schon, weil das fehlende Puzzleteil damals da war, weil Noah Weishaupt und Elias Saad und Dapo und Gilavogi, weil die Bälle da vorne einfach länger gehalten haben oder so. Weiß ich nicht. Kann sein. Ich würde aber sagen, also von meinem Standpunkt aus, und ich bin jetzt ja natürlich nicht drin in der tiefen Kaderpolitik und was für Profile die sich wie angeschaut haben und. Ich war im Sommer total begeistert von der Kaderpolitik, von der Transferpolitik des FC St. Pauli. Ich habe gesehen, man hat wirklich gesehen, die haben was vor, die haben einen ganz genauen Plan, was sie machen wollen, und die haben ganz genau identifiziert, uns fehlt Tempo in der Offensive, uns fehlt auch ein bisschen Tempo auf den Außenbahnen, und uns fehlt im zentralen Mittelfeld, fehlt uns Qualität. Und diese Löcher haben sie sozusagen gestopft, und du hast irgendwie, ich hatte mal das Gefühl, okay, da ist so ein klarer Plan, so ein Konzept dahinter, und du hast diesen erfahrenen Spieler reingebracht, den man noch hätte verpflichten können und so. Ich habe mich gefreut, dass der FC St. Pauli genau das nicht gemacht hat, genau nicht irgendwie so einen Spieler geholt hat, ja, so in Richtung, der hat mal höher gespielt, so ungefähr, und jetzt ist er halt mit Mitte 30 oder so, will der nochmal in der Bundesliga spielen, weil du Simon siehst, Terodde. Wenn ich Christian Eriksen sehe bei Wolfsburg, da kann ich dir genau sagen, warum das da nicht läuft.
Die Wolfsburger sind total genau überrascht, dass ihr das sonst so erfolgreiche, aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Schwerpunkt.
Aber also da weiß, und zum einen hat das natürlich so ein Spieler wie Yusuf Paulsen oder so, das war ja so ein Thema, ne, wo man dann irgendwie dachte, so ein Mittelstürmer, irgendwer, der auch selber sagt, ich möchte näher nach Dänemark, so, ist jetzt natürlich in Hamburg gelandet, aber dann beim anderen, das ist finanziell einfach, das muss man sich auch wieder ins Gedächtnis rufen, ist finanziell einfach beyond everything beim FC St. Pauli, jemand wie Yusuf Paulsen. Zudem kommt natürlich auch noch, dass er ständig verletzt ist und dann sowieso durchs gesuchte Profil fällt beim FC St. Pauli. Aber selbst wenn er da reinpassen würde, wird er gar nicht zu finanzieren sein. Und also diesen erfahrenen Spieler holen, das finde ich schon spannend, weil das natürlich etwas ist, wo man jetzt sagen kann, so ja, schwierig. Und diese Eindimensionalität, das klingt alles ein bisschen so, ne? Untunji, Pereira, Lars, Kaas, die sind alle schnell vorne. Man hat sich Tempo auf den Außenbahnen auch dazu geholt und so, und vielleicht ein bisschen zu viel den Fokus aufs Tempo gelegt. Und ich muss trotzdem sagen, ich war begeistert von der Transferpolitik des FC St. Pauli und wie stark man dieses Konzept erkennen konnte. Und ganz oft hat man bei Bundesliga-Teams, die eher um die Klasse kämpfen, erkennt man dieses Konzept nicht. Da erkennt man nicht, dass die sich Spieler holen, die irgendwie eine Rolle auf dem Platz erfüllen, die ein Profil erfüllen, was dem Verein fehlte, sondern da hat man das Gefühl, die kaufen nach Namen oder die holen sich Spieler, bei denen sie sehen, den finde ich gut, wir gucken mal, wie der reinpasst und so, ne? Und bei St. Pauli habe ich halt das Gefühl, okay, die haben finanziell nicht die Möglichkeiten, haben sie ja auch nicht. Und da muss man gucken, Köln und HSV steigen auf, die setzen Transfersummen und auch Gehälter ein, da träumen wir von. Und da muss man irgendwie smartere Wege gehen. Und ich war mir eigentlich sicher, dass der FC St. Pauli diesen smarteren Weg gefunden hat, indem sie ganz früh ihren Kader schon zusammen hatten oder den Großteil der Spieler schon zusammen hatten. Was vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum die so gut gestartet sind, weil sie noch schon eingespielt waren oder gut beisammen, alles beisammen hatten, als andere Kader noch überhaupt völlig unfertig in die Saison gegangen sind. Da hatte man vielleicht einen kleinen Vorteil. Und trotzdem würde ich auch rückblickend, ich würde diese Entscheidung, die der FC St. Pauli in der Transferpolitik getroffen hat, auch wenn man es jetzt sagt, jetzt natürlich sagen kann, okay, uns fehlt so ein bisschen Dribbelgefahr, aber dafür hat man halt Tempo reingeholt, etwas, was man in der letzten Saison total vermisst hat. Und da würde ich einfach sagen, ich würde das rückblickend an dem Zeitpunkt, ich würde das immer noch genauso abfeiern und immer noch genauso sagen, ja, das ist alles richtig, der Weg, den der Verein geht. Und vielleicht geht er auf. Da kommen wir dann zum großen, was können wir noch erwarten? Jetzt vielleicht schon, weil zu erwarten, dass der FC St. Pauli, Entschuldigung, Max.
Erst will ich noch über die Defensive sprechen.
Oh, ja, lass uns das machen.
Weil wir haben jetzt sehr viel Zeit verbracht bei der Offensive und es ist total interessant, also auch wenn du tiefer in die Zahlen einsteigst und ich will jetzt nicht noch mehr Statistik-Talk hier machen, auch wenn das unser beider Steckenpferd ist. Ich habe dir gerade auch 4 Grafiken geschickt, die werden dich total erfreuen, mit denen kannst du gerne in Zukunft arbeiten. Die sind von rautenball.de, ich weiß nicht, ob ich darf da ja hingehen, ich weiß nicht, ob du als St. Pauli-Fan da hingehen
darfst. Natürlich gehe ich da auch.
Fantastische Seite.
Sehr gute Arbeit, ja, sehr gut.
Und da, wenn du dir aber quasi die Torgefahr aus der Vorsaison mit der aktuellen Saison vergleichst und die Ballbesitzphasen aus der Vorsaison mit der aktuellen Saison vergleichst, dann ist fast alles besser in der aktuellen Saison. Ist total absurd. Und Dribbling war in der letzten Saison übrigens statistisch gesehen genauso schlecht wie aktuell. Also das ist
die
nicht
Quote oder die Anzahl?
Na, in der Perzentile auf die UEFA Top 5 liegen gerechnet. Also man müsste quasi in die genauen Zahlen nochmal reingucken, das jetzt quasi, das sind ja relative Prozentzahlen dann quasi, aber da war man quasi letzte Saison im 5. Perzentil von 100 logischerweise und jetzt ist man auch im 5. von 100, also das hat sich nicht verändert. Der große Unterschied ist tatsächlich auch was man sieht im Spiel, dass man weniger hohes Pressing hat in dieser Saison. Das ist der einzige Faktor, der sich so wesentlich unterscheidet, ansonsten alles besser geworden, aber ist auch nur Statistik, deswegen will ich da jetzt auch gar nicht wieder mit dir hin. Ich weiß nur, dass dir das auch Freude macht. Ich habe es dir gerade geschickt. Kannst es hier nochmal in Ruhe angucken und die Hörerinnen und Hörer, wenn sie es interessiert, auf rautenball.de, da einfach auf den Matchplots, auf den Teamcharts, da kann man sich das zusammenklicken. Aber bevor wir zu dem Fazit kommen, würde ich dann schon gerne nochmal kurz über die Defensive sprechen wollen. Ich habe jetzt bei der Offensive mitgenommen, die gefallen die Transfers, das Profil ist klar erkennbar, aber der Output ist genauso schlecht wie in der Vorsaison. Das sehen wir ja auch alle, auch wenn jetzt quasi noch mehr Geschwindigkeit dazukommt und vielleicht man Cars noch anders einsetzen könnte. Aber jetzt die Defensive. Da haben wir als gute Nachricht, dass man gerade mehr Tore kassiert, als man eigentlich kassieren sollte, habe ich ja vorhin schon zitiert, eigentlich immer noch die 8 beste Defensive der Liga, bringt dir nur gar nichts, wenn es auf dem Papier dann viel, viel schlechter ist. Aber in der Defensive hat man ja bis auf einen Philipp Treu-Ersatz gar nichts gemacht auf dem Transfermarkt. Wie bewertest du denn das?
Also zum einen muss man schon sagen, okay, da fehlt ein Spieler, bei dem man gar nicht wusste, wie sehr er fehlt. David Nemeth hat sich verletzt.
Stimmt.
In einem Vorsaisonstart. Der hat in der Rückrunde gespielt, der letzte Saison so nach 10 Spieltagen oder so ist er reingekommen, war dann, ich würde sagen, eine Zeit lang wackelig, hat aber rückblickend betrachtet eine überragende Rückrunde gespielt. Und St. Pauli hat damals auch ein bisschen anders gespielt. Ne? In der Rückrunde haben sie dann, nachdem sich James Sands verletzt hat, ist Erik Smith nach vorne gerückt, in Sechserraum wieder und Hauke Wahl hat zentral gespielt. Jetzt spielt Hauke Wahl auf der rechten Innenverteidigerposition. Und aber David Nemeth hat dann da eben eine der äußeren Innenverteidigerpositionen eingenommen. Und David Nemeth war richtig gut, wurde im Vertrag im Sommer verlängert und so. Und jetzt hat er wieder, das hatte er schon mal, als er beim FC St. Pauli war, hat er wieder Probleme an den Adduktoren, hatte jetzt eine OP auch. Und ich fürchte, der ist noch ganz schön lange verletzt. Das ist zum einen also diese personelle Sache. Jetzt ist Carol Metz wiedergekommen, der in der letzten Saison den David Nemeth damals ersetzt hat, der quasi ein Jahr raus gewesen ist, der dem Team gut tun dürfte. Und das ist jetzt mit Hauke Wahl und Erik Smith und Carol Metz, das ist im Grunde die Dreierkette, die zusammen aufgestiegen ist beim FC St. Pauli. Also die damals auch schon die beste Defensive der Liga gestellt hat im Aufstiegsjahr und mit dem sie auch in die letzte Saison gestartet sind. Und ich glaube, auch wenn man schon merkt, dass alle auch ein bisschen älter sind, das muss man auch ehrlich sagen, aber bei Hauke Wahl hatte ich letzte Saison eher den Eindruck, das Alter tut ihm eher gut, das ist so Cannavaro-Style, der macht die Dinge, die er macht oder die Talente, die er hat, die werden nicht schlechter, sondern die werden besser mit mehr Erfahrung. Und der ist nicht angewiesen auf Tempo. Es gibt ja so Innenverteidiger, Upamecano zum Beispiel. Jetzt greife ich mal ganz hoch ins Regal. Da sage ich, seine größte Stärke ist, das ist ein Tempo. Wenn das irgendwann mal weggeht, also wenn er nicht mehr so schnell einen Antritt hat oder so, ne, mit, sagen wir mal, keine Ahnung, so langsam wie ich wird er wahrscheinlich nie werden. Aber wenn er irgendwann mal nicht mehr ganz so antrittsschnell ist, dann fehlt ihm so ein richtig elementarer Teil der Sache, die ihn richtig stark macht momentan. Bei Hauke Wahl würde ich sagen, da war Tempo nie die Stärke. Also der hat nie sozusagen, der hat nie das Problem gehabt, dass er sozusagen mit zunehmendem Alter sozusagen nicht mehr so schnell ist. Und ja, klar, das wird natürlich dann trotzdem vielleicht ein bisschen langsamer und so. Aber er hat trotzdem, er wird eher besser. Also Hauke Wahl hat letzte Saison überragend gespielt. Da muss man auch, also da hat er diese Saison, weiß ich nicht, ob er da ein bisschen wackeliger geworden ist. Das müsste man in den Zahlen, also es ist mir zumindest optisch nicht aufgefallen. Bei Erik Smith muss man sagen, der ja zentraler Innenverteidiger spielt, da muss man manchmal sagen, okay, das ist eigentlich ein Spieler, der von sich selber aus sagt, ich spiele eigentlich lieber auf der 6 als auf der zentralen Innenverteidigerposition. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, manchmal beißt er sich, also seine Stärke ist im Spielaufbau, manchmal beißt sich das so ein bisschen mit dem Spiel von Fujita auch, dass du sozusagen zwei Spieler hast, die das Spiel machen wollen, auf unterschiedlichen Ebenen, was der ganzen Struktur vielleicht auch nicht so gut tut. Und da gab es letzte Saison halt mit Erik Smith halt den klaren Spielmacher, der das sozusagen angetrieben hat. Und jetzt ist das nicht mehr ganz so. Und das ist tatsächlich die größte Stärke von Erik Smith, ist das Aufbauspiel. Das ist nicht die Basisverteidigungsarbeit als Innenverteidiger. Und das ist dieses Jahr so ein, zwei Mal gegen, als sie jetzt gegen Gladbach gespielt haben, gegen Tabakovic, wenn dann in zentral die langen Bälle reinfliegen, die langen hohen Bälle, und da Tabakovic gegen Erik Smith steht, ja, dann wird's halt schwierig für den FC St. Pauli, das zu verteidigen. Das haben sie letzte Saison ganz gut hingekriegt, weil sie dann die Tiefe gut abgesichert haben und so, weil man sich schon bewusst ist, also man hat sozusagen die Stärken von Erik Smith, die sind immer noch so viel stärker, dass man sozusagen die Schwächen irgendwie bereit ist zu kaschieren. Das hat man letzte Saison auch hinbekommen mit Tiefe absichern und so. Und trotzdem muss man ganz klar sagen, Erik Smith auf der zentralen Innenverteidigerposition, das ist die für das Team wahrscheinlich momentan am besten ist, aber es ist nicht seine beste Position. Eigentlich gehört er eher auf die 6. Das muss man schon eher sagen. Carol Metz ist jetzt erst wiedergekommen. Da erlaube ich mir noch kein Urteil. Da hat man auch schon, jetzt auch in den Spielen, hat man schon von bis gesehen. Ich gehe davon aus, dass er eher wieder stärker wird. Das war gerade, was die klassische Verteidigungsarbeit angeht, ist es einer der stärksten beim FC St. Pauli gewesen im Aufstiegsjahr und auch dann in den ersten Bundesligaspielen. Ein Spieler, der extrem viel Zeit auch in der Mixzone investieren kann, um einzelne Zweikämpfe zu beschreiben, die er geführt hat und so. Total gut. Also da kann man auch mal sehen, wie tief der da reingeht und dann erklärt, wie der Spieler anläuft, wann er einen langen Schritt macht und so. Ganz spannend. Und auch, also auch einer, der dem FC St. Pauli helfen wird. Das größte Problem ist auch nicht diese Dreierreihe, auch wenn ich das jetzt ausführlich beschrieben habe. Das größte Problem ist tatsächlich diese Abstimmung, die nicht vorhanden ist, dass diese Abstände zu groß sind, dass das Team sozusagen im Pressing, wenn man sagt, man will kompakt stehen, und das ist nun mal eine der Sachen, die den FC St. Pauli so stark gemacht hat in der Vorsaison, dass man irgendwie, selbst wenn man höher gepresst hat, dann hat man als Team höher gepresst, dann haben alle höher geschoben, dann sind da keine Lücken entstanden und so. Und in dieser Saison hat man einfach ganz oft schon gesehen, dass da eklatante Lücken entstanden sind und alle haben das bespielen können. Leverkusen hat so am Millerntor gefunden. Hoffenheim hat diese Lücken gefunden. Werder hat die Lücken gefunden. Wahrscheinlich könnte man und teilweise sind das nur ein oder zwei Mal, dass sie die Lücken gefunden haben. Aber du weißt das genauso gut wie ich, dass so ein Team wie Leverkusen, die lassen sich das nicht zweimal sagen. Wenn da irgendwie Grimaldo in dem Raum, im Zehnerraum oder im offensiven Halbraum, wenn der irgendwie da rein angespielt wird und sich aufdrehen kann, dann passiert irgendwas. Und das ist meist nichts Gutes für den Gegner. Das
5 Schüsse, 2 Tore waren es gegen
Leverkusen. Ja, genau. Und wenn das dann einmal passiert, dann ist das halt doof. Und da kommen wir wieder zu dem Thema, was ich schon erwähnt habe, was Alex Bessin auch gesagt hat und was man durchaus bestätigen kann. Das sind Fehler, die passieren dem FC St. Pauli momentan immer wieder. Und letzte Saison gab es das auch. Da hat Florian Wirtz nämlich so einen Raum gefunden gegen Leverkusen. Und das war, zumindest was die Gegenanzahl an Gegentore oder die Gegentore angeht, das einzige Mal, dass der FC St. Pauli diesen Raum nicht geschlossen bekommen hat bei Gegentoren. Und das ist in dieser Saison anders. Da ist der Raum sozusagen häufiger offen.
Transfertechnisch nichts gemacht. Sehr interessant, dass du sagst, das ist die Zweitliga-Abwehr. Stimmt ja, habe ich mir so gar nicht vor Augen geführt. Also, dass es quasi die Aufstiegsabwehr ist. So ist es natürlich gemeint. Und ist ja eigentlich interessant, dass man quasi in der Offensive quasi jetzt zweimal in Folge einmal fröhlich durchgetauscht hat, alle, um irgendwie auf Erstliganiveau zu kommen, und in der Defensive sich jetzt aber im Grunde drauf verlässt, da das wird schon irgendwie.
Naja, zum einen hast du David Nemeth gehabt, also du hast eigentlich schon ein Überangebot gehabt in der Innenverteidigung, hast eigentlich schon gedacht, so, pff, ja, wenn die alle fit sind, wo spielt denn Erik Smith eigentlich?
Auf sollte der, 6, der in der
Innenverteidigung spielen? Auf der 6, ja, genau, auf der 6, wo er hingehört. Aber was ist da mit Fujita, was ist mit Sands, was ist mit Irvine? Also dann hat man auf einmal einen ganz schön krassen Konkurrenzkampf da, okay, der sich da entwickelt zentral. Und dann hat man Janek Robatsch geholt, einen Innenverteidiger, bei dem man dann aber wohl relativ schnell gemerkt hat, okay, der ist noch nicht so weit, den hat man aus Klagenfurt geholt. Linksfuß, total wichtig, weil das hat gefehlt in der Innenverteidigung letzte Saison, da hat Lars Ritzka viel gespielt, eigentlich ein Linksverteidiger in der linken Innenverteidigung. Ja, also, warum hat man da nichts gemacht? Ich würde eher sagen, weil es lange Zeit nicht die Problemzone des FC St. Pauli gewesen ist. Weder in der Aufstiegssaison, noch jetzt in der letzten Saison. Also war die Innenverteidigung, das war keine Problemzone. Auch wenn es da personell Probleme gegeben hat. Und zwar über die gesamte Saison. Immer wieder, dass Spieler ausgefallen sind und sich dann reinarbeiten mussten und so. Aber die Innenverteidigung war nie das Problem des FC St. Pauli. Ich würde auch sagen, die ist das jetzt auch nicht. Also die ist das immer noch nicht, sondern das Problem ist das Team sozusagen, dass diese Kompaktheit verloren gegangen ist.
Ja, okay, ja, fair. Und das stimmt natürlich. Also wenn ich hier gucke, wir sprechen rein theoretisch über 6 Innenverteidiger. Klar, Robatsch musste einklammern und Nemeth hat sich verletzt und so weiter und so fort. Aber ja, also man will ja auch nicht Hoffenheim sein und irgendwie 18 Innenverteidiger haben. Das bringt einen ja auch nicht langfristig nach vorne. Dann ist aber die Frage, was bringt einen denn dann langfristig nach vorne? Du hast vorhin schon quasi zum Fazit angesetzt, weil du alter Podcast-Profi bist und unsere Aufnahmezeit gesehen hast. Da hast du einfach nicht damit gerechnet, dass ich bereit bin, die völlig zu überziehen. Das ist mir doch
fantastisch.
Egal, doch
ich finde das total super. Ja.
Aber dann was wäre denn dann jetzt dein Fazit nach 10 Spieltagen?
Ja, also ist schwer, so ein knackiges Fazit zu ziehen, weil da spielt natürlich viel mit rein. Grundsätzlich muss man einmal sagen, als FC St. Pauli, Bundesliga spielen ist total super. Der FC St. Pauli sagt von sich selber, wir wollen uns als Top 25 etablieren und Top 25, wir können alle rechnen, bedeutet eben auch, dass man auch da mal einkalkuliert, dass der FC St. Pauli auch mal wieder absteigen wird. Wollen wir alle nicht, finden wir alle scheiße, aber was man so ganz rational aussieht, ist, wenn man sich Etats, Spieleretats und so anschaut, dann muss man einfach sagen, ja, wir sind da mit dem ersten FC Heidenheim auf einem Niveau und der Rest ist einfach unfassbar weit weg. Und man wünscht sich irgendwie, man denkt immer noch so, ja, Augsburg, das ist ja irgendwie, ja, das ist halt Augsburg und so und ja, aber die machen aus ihren Möglichkeiten, finanziellen Möglichkeiten gerade ganz schön wenig. Das muss man halt auch irgendwie sehen. Und wenn man überlegt, was die für Etats haben, mit was für Summen sich andere Bundesligisten bewegen, dann muss man irgendwie klar sehen, ja, okay, das ist beim FC St. Pauli nicht so. Und da fehlen dem FC St. Pauli natürlich, also letztes Jahr sind sie Aufsteiger gewesen. Dieses Jahr sind die Aufsteiger Köln und HSV, die einfach auf einer anderen Ebene, Gehaltsklasse sozusagen anfangen. Und dem FC St. Pauli, auch dem ersten FC Heidenheim, fehlen einfach Kiel und Bochum. Das muss man vielleicht ganz klar so sagen. Das waren letztes Jahr, waren das eben 4 Clubs, die auf in etwa identischen Kiel, vielleicht noch ein bisschen weiter unten, auf in etwa identischen finanziellen Niveau unterwegs waren. Und jetzt gibt's halt nur noch diese beiden. Das ist, glaube ich.
Ich würde das ganz kurz noch um die Zahlen ergänzen, um die offiziellen, weil das muss man sich wirklich vor Augen führen. Also ich beziehe mich jetzt auf die Saison 23/24, weil das sind die letzten Finanzkennzahlen, die die DFL veröffentlicht hat. Und da liegt St. Pauli im deutschen Profifußball beim Rohergebnis, also bei dem, was man einnimmt, auf Rang 22 und beim Personalaufwand, also bei dem, was man jetzt für unter anderem Spieler ausgibt, auf Rang 20. Und du hast eben Holstein Kiel und Bochum genannt, die Absteiger der letzten Saison, die Kiel ist einmal 28. beim Ergebnis und Bochum ist 19. bei dem, was man reingeholt hat und ungefähr auch so beim Personalaufwand. Und jetzt vergleichen wir das mit Köln und mit Hamburg und da sehen wir, Köln ist auf Rang 11 mit mehr als dem Doppelten, was man einnimmt im Vergleich zum FC St. Pauli und Hamburg finde ich hier gerade nicht, aber die sind, ah ja genau, auf Rang 15 mit auch fast dem Doppelten vom FC St. Pauli. Und es ist natürlich langweilig, immer auf diese Zahlen zu kommen, weil es auch immer wieder Teams gibt, die die wirtschaftlichen Kennzahlen outperformen, weil es ist eben nicht 1:1 und du kannst auch mit weniger Geld erfolgreicher spielen. Aber deswegen, wenn du das jetzt quasi hier schon zum dritten Mal im Gespräch sagst, man muss schon auch die wirtschaftliche Situation vom FC St. Pauli sehen, dann finde ich gerade mit Blick auf die aktuellen Aufsteiger, muss man das wirklich einfach so sehen. Also die haben ganz andere Pfünde, mit denen sie arbeiten können, auch wenn die natürlich ihre eigenen Probleme haben, werde ich auch noch besprechen im Rasenfunk. Aber das wollte ich nur nochmal unterstreichen. Es ist einfach eine andere erste Liga als in der letzten Saison.
Genau, und man hat irgendwie gehofft, dass man dann ein bisschen smarter ist. Deswegen habe ich ja schon gesagt, Transferpolitik bei anderen wird einfach gekauft. So, oh, wer ist da? Hm, der hat mal Bundesliga gespielt. Den kriegen wir irgendwie eingebaut bei uns. Und bei St. Pauli hatte man irgendwie das Gefühl, okay, die können sich keinen Spieler leisten und wollen sich vielleicht teilweise auch keinen Spieler leisten, der schon mal in der Bundesliga gespielt hat. Ich weiß aber, sie hätten gerne Spieler gehabt, die schon in der Bundesliga gespielt haben, die aber finanziell einfach komplett nicht realisierbar gewesen wären. Und dem muss man sich, das muss man einfach mitbedenken bei diesem ganzen Fazit, was so kommt. Das heißt, man muss halt auch sagen, wir hatten, als ich das letzte Mal hier im Rasenfunk war, da haben wir über die Emotionalität im Umfeld des FC St. Pauli gesprochen und ob das jetzt alles emotionaler ist. Ich würde sagen, der Fokus auf den Fußball ist größer geworden beim FC St. Pauli in den letzten, sagen wir mal, 4-5 Jahren oder so. Und entsprechend natürlich auch emotionaler, auch wenn sportlicher Misserfolg dann mal reinkommt. Und damit müssen wir natürlich auch lernen, umzugehen, weil das haben wir ewig nicht gehabt. Wir haben bei Timo Schulz am Ende der Amtszeit von Timo Schulz haben wir so eine kleine Delle mal gehabt für ein halbes Jahr. Bisschen länger vielleicht, 2-3 Monate länger. Aber sonst ging es eigentlich steil bergauf in den letzten Jahren. Und damit müssen wir natürlich jetzt auch klarkommen, dass man jetzt mal 7 Spiele in Folge verliert. Das ist natürlich nichts, was wir besonders gerne machen. Aber es ist auch etwas, was man als FC St. Pauli in der Bundesliga zum jetzigen Zeitpunkt auch einfach mal einkalkulieren muss, dass sowas passieren kann. Und dann muss man vielleicht auch, kann man vielleicht auch die Entscheidung auch verstehen, die die Vereinsführung dann auch trifft, dass sie sagen, nein, wir wechseln jetzt hier nicht den Trainer und belasten unser Konto vielleicht auch noch mehr oder holen irgendwen, von dem wir überzeugter sind, dass er es besser kann. Weil, wie gesagt, wer sollte das sein, wenn man einen Kader nach den Wünschen eines Trainers ausrichtet? Warum sollte dann jemand anderes auf einmal besser passen? Und ja, klar, ich verstehe, neuer Impuls und so kann auch helfen. Manchmal sehr gut, gerade wenn das eher so ja im mentalen Bereich ist oder so, kann das auch mal gut sein. Ich möchte es nicht ausschließen, dass es das beim FC St. Pauli gibt, aber wenn man diese Rahmenbedingungen betrachtet und so, dann muss man schon sich ein bisschen damit nicht abfinden, aber man muss sich schon damit beschäftigen, dass man auch wenn man jahrelang in der Bundesliga bleibt, diesen Abstiegskampf, den werden wir erstmal nicht los. Also da muss man, jeder Klassenerhalt ist ein kleines Wunder, was der FC St. Pauli dann vollbringt. Das muss man vielleicht auch einfach mal akzeptieren. Und dann die Frage, wo geht es hin? Ich glaube, dass man, wenn man es schafft, ruhig zu bleiben, dann hat man durchaus noch Chancen, weil die Saison ist ganz schön lang. Wir reden hier, es klingt alles total desaströs und so, und die Trendlinie, die ist auch echt, das tut ganz schön weh. Und deswegen kann man auch sagen, auch wenn es letzte Saison schlechte Phasen gab mit, was weiß ich, wie vielen Spielen in Folge, die nicht gewonnen wurden und so, so muss man sagen, das, was jetzt momentan ist, das ist schon an Heftigkeit, an Tiefgang sozusagen nicht, haben wir letzte Saison nicht erreicht sozusagen. Aber nach 10 Spieltagen ist das Urteil natürlich, klingt schon ganz schön derbe und es fühlt sich alles schon so ein bisschen wie Abstieg an. Wir sind aber noch ganz schön weit davon weg, weil momentan würden wir Relegation spielen. Und Alexander Blessin hat das letzte Saison gesagt, beziehungsweise rückblickend hat er das erklärt im Interview mit der 11 Freunde, hat das gesagt, wie wichtig es gewesen ist, dass in den Phasen, in denen man verloren hat in der letzten Saison, dass alle ruhig geblieben sind. Dass man nicht gesagt hat, so ja, okay, wir müssen hier alles über den Haufen werfen, sondern dieses Stick to the Plan, dass man sozusagen einfach da weitergemacht hat, wo man dran geglaubt hat, das ist total wichtig. Und das glaube ich auch, dass das jetzt dem FC St. Pauli sehr, sehr gut tun würde, wenn man das schafft, da nicht nach ein paar erfolgreichen Spielen, was ja anscheinend auch passiert ist, was auch niemand irgendwie bestreitet, dass man da nach 7 Punkten aus den ersten 3 Spielen schon gedacht hat, okay, das geht jetzt hier alles ein bisschen einfacher, ich kann das vielleicht alles ein bisschen anders angehen, dass man da wieder zurückkommt zu dieser, ja, auch das ist ja auch noch gewisse Form von Demut, die man auch zeigen muss gegenüber, weiß ich nicht, der Bundesliga oder so, dass man irgendwie sagen muss, wir sind hier in der Liga, wir wollen hier gerne bleiben. Wir möchten da gerne drinbleiben. Und wenn wir in Niederlagen, muss man einkalkulieren. Wenn wir ein Spiel verlieren, dann ist das so. Wir werden auch weiter Spiele verlieren. Die Frage ist nur, wie wir die verlieren.
Das ist es halt. Und ich meine, ich habe das ganz oft hier, dass völlig zu Recht darauf hingewiesen wird in den Schwerpunkten, ey, lasst mal gucken, woher wir kommen. Lasst vor allem den Kontext nicht aus dem Blick verlieren. Das ist das, was eigentlich am häufigsten so in Anführungszeichen der Fehler von dem direkten Umfeld von von Vereinen ist, dass sie einfach nicht sehen, wie sich die Liga entwickelt hat und dass es nicht immer nur an dem Verein liegt und an den Spielern liegt, die jetzt auf einmal alle doof sind, sondern dass eben auch, dass es eine Konkurrenz gibt und dass sich da was tut. Aber das ist halt etwas, wo ich auch weiß, damit, also im Rasenfunk grenzt du damit offene Türen ein mit dem Thema Demut und so weiter. Aber es ist irgendwie unbefriedigend, weil eigentlich möchte man das nicht. Ich glaube, was für St. Pauli noch sehr, sehr wichtig werden könnte, sind die letzten 6 Spieltage in dieser Saison. Denn da wird man 4 Heimspiele haben. Das habe ich schon in der Saisonvorschau, glaube ich, gesagt. Zumindest steht es hier noch in meinen Notizen aus der Saisonvorschau. Und dann könnte natürlich kurzfristig gesehen jetzt auch der Dezember interessant werden. Also erstmal geht's los gegen Union, freue mich schon auf die Flankenstatistik aus diesem Spiel. Dann zu den Bayern, zu Gladbach, beides so ein bisschen Bonusspiele, das eine im DFB-Pokal, wo man aber so emotional noch eine Rechnung offen hat. Und das andere, ja gut, sind halt die Bayern, da muss man halt einfach hin. Aber ich glaube, der Dezember könnte insgesamt interessant werden. Köln auswärts, Heidenheim zu Hause, Mainz auswärts und dann befinden wir uns in der Winterpause. Wie lange glaubst du, wird es dauern, bis wir an den Ergebnissen eine Veränderung bei St. Pauli spüren?
Also ich lieg einmal kurz, weil du das ja sozusagen schon direkt ansprichst. Ich habe, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, saß ich an einem Artikel, den ich schreibe gerade für den Millanton. Da ging es um die Strength of Schedule. Mhm. Jetzt muss ich das mal ins Deutsche übersetzen. Also über das Programm, was die Gegner, die der Verein bisher gespielt hat, ne? Und da kam irgendwie raus, der FC St. Pauli, der hatte schon zusammen mit Heidenheim von allen Abstiegskandidaten das knackigste Programm in den ersten 10 Spielen und hat jetzt bis zur Winterpause, abgesehen davon, dass sie 2 Auswärtsspiele in Folge haben, 3 sozusagen ja sogar, weil Gladbach noch dabei ist, eigentlich das leichteste Programm, ne? Klar, Bayern, die fallen da irgendwie raus aus der Rechnung, aber das sind ja mit Köln ein Mitaufsteiger, Heidenheim momentan Platz 18, Mainz Platz 17, Union Berlin, ich weiß gar nicht, wie die auf Platz 11 gekommen sind, aber da genau, also da muss man sagen, okay, das ist jetzt die Zeit, in der, also da ist vielleicht der Spielplan auch nicht der Freund aktuell gewesen. Und dann die ein, zwei Spiele, wo man sagen könnte, okay, da können wir punkten, das hat St. Pauli eben nicht geschafft, aber viele Spiele sind halt so, dass man die irgendwie abhaken oder viele Spiele, die man jetzt auch hatte, muss man abhaken. Hatte ich auch schon gesagt, dass man in Stuttgart und in Frankfurt verliert, so what? Also das ist nichts, wo man sich als FC St. Pauli, da darf man sich gerne drüber ärgern, aber man muss auch sagen, ja, okay, das ist nichts, was man einkalkuliert. Dass man zu Hause gegen Gladbach verliert, oder gegen Hoffenheim, das tut schon ein bisschen mehr weh oder bei Werder nicht punktet oder so. Aber ja, man wird es hoffentlich sofort sehen. Das Problem ist jetzt so ein bisschen, das ist auch so ein Bundesligisten-Problem, das hatten wir beim FC St. Pauli aber lange nicht, dass so viele Spieler auf Länderspielreise sind. Ja. Mhm. Das ist so, ne, das war eine Zeit lang, war es dann so, okay, da wurden mal 2 eingeladen oder so und da waren 2 Spieler weg und sonst konnte der Trainer mit dem fast vollen Kader arbeiten. Und jetzt sind es auf einmal, ich weiß schon gar nicht, ich habe aufgehört zu zählen, 8 oder 9 oder so und halt auch alles Spieler, wo man sagt so, ja, okay, das wäre ganz gut, wenn die da wären. Da sind sie halt momentan nicht. Ich glaube trotzdem nicht, dass das ein großes Problem ist für den FC St. Pauli, da was zu verändern, wenn man es dann hinbekommt, ne? Weil das ist tatsächlich so, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so, ja, wir wollen hier irgendwie, wir spielen jetzt defensiver und dann kann man das sofort abrufen. Eigentlich würde man sagen, das können die sofort, weil das haben sie letzte Saison gespielt und auch die neu dabei sind. Defensiver beides ist jetzt nichts, was man neu erlernen muss beim FC St. Pauli, sondern es ist eine Frage der Bereitschaft tatsächlich und eine Frage der Abstimmung. Ich glaube schon, dass man da relativ schnell relativ viel holen kann und auch sehen kann, weil es tatsächlich so Nuancen sind, in denen man sich verändern müsste oder die man verbessern müsste. Und ich habe gesagt, die gleichen Fehler passieren immer wieder. Das bedeutet halt auch im Umkehrschluss, wenn die einmal abgestellt sind, dann hat man da auch schon viel sozusagen in die Reihen geschlossen beim FC St. Pauli. Und ja. Also Union ist tatsächlich so ein Spiel, wo ich denke so, Union, das ist glaube ich echt genau der Gegner, der uns, also ich habe oft das Gefühl, dass Gegner kommen, die uns nicht so liegen. Bei Union habe ich ganz stark das Gefühl, weil die gerade Stärken haben, die ziemlich genau zu unseren Schwächen passen. Momentan, ich glaube, das wird kein schönes Spiel, ist mir aber natürlich auch völlig egal, wie schön oder nicht schön das Spiel ist. Dann, wie du gesagt hast, in München ein Extraspiel, Dann die Spiele Köln, Heidenheim, auswärts, das sind so die Spiele, wo man dann auf jeden Fall schon punkten muss. Und ich glaube, so Köln auswärts ist so ein Spiel, wo man dann am ehesten auch das sehen kann vom FC St. Pauli, was man sich jetzt erhofft, weil Köln so ein Team ist, die wollen ja unter Kwasniok auch Fußball spielen. Zu Hause wollen sie auch was bewegen. Mainz ist dann auch wieder so ein Team, wo man irgendwie ja sagen kann, die wollen auch Fußball spielen, beziehungsweise haben auch eine Idee, wie sie nach vorne kommen. Das heißt, man hat da als FC St. Pauli auch wieder eher die Rolle kann man einnehmen, die eigentlich besser zu ihnen passt. Defensiv kompakt stehen und dann mit temporeichen Spielern umschalten. Das wäre natürlich auch mal ganz hilfreich. Wenn dann allerdings so ein Team wie Gladbach kommt, die sich selber defensiv hinten reinstellen und dann vorne jeden Ball lang und hoch auf Tabakovic spülen, dann wird es natürlich schwierig für den FC St. Pauli da selber so ein Spiel aufzuziehen. Ich weiß nicht, wann man Veränderungen sieht. Vielleicht wird man sie auch nie sehen. Vielleicht wird das auch so weiter.
Ja, Tim, das gibt's ja
das, nicht. Du, was soll ich sagen? Es ist halt einfach so. Also man sieht das Team, man hat jetzt gegen Freiburg hat man schon gesehen, okay, da steht ein Team mit einem anderen Fokus auf dem Rasen. Aber das ging halt zu Lasten der ohnehin schon eher spärlichen Offensivpower. So, und da muss man dann überlegen, okay, auf der anderen Seite sind es manchmal so kleine Sachen, die irgendwie passen müssen, beziehungsweise die dann irgendwie manchmal auch nur so kleine Aktionen im Spiel, die dann auf einmal passen, dass du vielleicht auch mal mit ein bisschen Glück mit dem Standard in Führung gehst oder so und dann dich irgendwie in eine Rolle zurückziehen kannst und dann altes Zitat von Ewald Lien, Siege sind durch nichts zu ersetzen. Wenn du da irgendwann mal irgendein Spiel gewinnst, dass du dann irgendwie so ein gewisses Selbstvertrauen aufbaust, dass du eben dann doch wieder viel mehr dran glaubst, weil das hat ja auch ganz viel mit zu tun. Also ich würde mal sagen, außer Atletico Madrid, wo wahrscheinlich alle Angst haben vor Diego Simeone, vor der Reaktion in der Kabine und deswegen schnell die Beine in die Hand nehmen nach dem Ballverlust, würde ich sagen, bei ganz vielen anderen Clubs müssen Spieler auch einfach dran glauben, extra Meter zu gehen, Laufwege zu gehen, bei denen sie wissen, ich versuche hier eine Lücke zu schließen, die nur in einem von 2000 Fällen vielleicht relevant wird und ich gehe den Weg aber trotzdem, weil ich da irgendwie dran glaube, dass wir das als Team irgendwie reißen können. Das ist einfach so eine Sache, die auch viel mit Vertrauen in die Sache zusammenhängt. Und wenn du dann 7 Spiele in Folge verlierst, dann stellen sich viele mit Sicherheit schon die Frage, ob das alles so richtig ist, so ungefähr. Ne? Also ich glaube, das kann auch so ein negativer Teufelskreis sein. Ne? Man sieht das auch. Habe ich letztens einen Artikel zugeschrieben, total spannend, was das auch mit Spielern macht im Kopf und so, dass das auch wissenschaftlich gut belegt ist, dass Misserfolg weiteren Misserfolg bedingt und so. Und deswegen braucht es vielleicht manchmal einfach so einen kleinen Glücksmoment. Hatte der FC St. Pauli letzte Saison in Freiburg, als man da in Führung gegangen ist und dann ging auf einmal vieles wie von selber. So, dann hat das einfach funktioniert.
Wir schauen es uns an. Vielleicht kommt der Glücksmoment ja sogar nach einer Flanke. Tim, das war wie immer sehr interessant.
Ja. Es gab schon Turnerflanken. Und Hongji hat am ersten Spieltag getroffen gegen Dortmund an der Flanke. Und das war schon so, dass ich dachte, wow, das ist jetzt das neue Stilmittel und das wird funktionieren. Aber
es ist ja auch gar nicht grundsätzlich an Flanken, aber die Art der Flanke und die Art der Strafraumbesetzung, das ist halt ein Thema, aber das will ich jetzt hier nicht aufmachen. Tim, vielen, vielen Dank. Wir haben sehr ausführlich gesprochen. Ich werde mal noch, also Millanton wird ja sowieso verlinkt und dann können die Leute nachlesen oder auch nachhören, was ihr sonst noch so zu St. Pauli gesagt habt in der Vergangenheit. Vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
Sehr gerne, Max. Danke für die Einladung.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, alles im Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Zahlungen und davon bekommen auch unsere Gäste ein kleines Honorar. In der Folge möchte ich mich bedanken bei Ode, herzliche Grüße, bei Maximilian Nofka, dem Sportdirektor, bei Bastian Reber, bei Thomas W. und bei Sören. Sie alle sind auf rasenfunk.de gegangen und haben dort auf den Unterstützen-Button geklickt und da erfahrt ihr, wie man uns Geld zukommen lassen kann. Geht auf allen denklichen Wegen, PayPal, Kreditkarte, Direktüberweisung, wie ihr auch wollt. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr diese Folge weiterempfehlt und wenn ihr auch gerne in die anderen Formate des Rasenfunks reinhört. Unter anderem ist ein Tribünengespräch erschienen zum Wettskandal in der Türkei. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.